Die Wundertüte. Der Podcast aus der Küche. Meistens jedenfalls. Einfach aufreißen und entspannt zuhören.
Hallihallo, Hallöchen. Ein ganz dickes, fettes Hallöchen von der Wundertüte. Von mir an alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die es da draußen so gibt und die uns hören mögen.
Ich habe dir diesmal auch den Vortritt überlassen, möchte mich aber sofort anschließen und genau mit den gleichen wunderbaren Endjahresgrüßen uns anschließen, mich an uns anschließen, also so rum ist es ja, ja jetzt vollkommen richtig gesagt. Ja. Und auch wenn ihr uns erst viel später entdeckt, also mitten im Jahr oder meinetwegen also auch am 7. Januar oder am 25. März, am 13. April oder am 6. Mai, was natürlich besonders schön wäre, fühlt euch genauso jahresgegrüßt wie die, die uns treu zuhören und uns wirklich Ende des Jahres, also jetzt quasi pünktlich zum Ende des Jahres zuhören, also mit uns, so im Gleichen.
Ne? Ja, ja, also ich weiß, was du meinst.
Ich wollte dir auch den Vortritt lassen, weil in letzter Zeit hören die Leute ja wesentlich öfter meine, die coole TJ-Stimme mit seinem wundervollen Solo-Projekt, das Album von Takeshi Furukawa, Stück für Stück, zu The Last Guardian übrigens, zu welchem Videospiel auch sonst, vorzustellen. Und das ist ja nur mein Solo-Projekt, aber ich möchte nur noch mal, damit die Leute das da draußen auch wirklich aus deinem Munde hören, sagen, dass du von Gottes Gnaden sozusagen dieses Projekt genehmigt hast, mein Solo-Projekt. Hast du genehmigt?
Ja,
du in einem Tütchen öffne dich, das hätte ich ja jetzt mal raussuchen können. Habe ich das angekündigt, da hast du nicht an entscheidender Stelle widersprochen und nu ist zu spät.
Ja, wenn man mal nicht rechtzeitig widerspricht. Ne? Naja, aber es ist ja ein schönes Projekt.
Dankeschön.
Aber jetzt wollen wir zur eigentlichen Sendung kommen. Gut. Da kann ich ja so viel sagen, dass du mal ein Buch gelesen hast, ne?
Und was mache ich jetzt gerade?
Du nickst.
Ja, im Vorgespräch habe ich schon gesagt, das wird ja die Brücke sein. So, ja, du jetzt nicke ich aber nicht zur Begrüßung,
weil
sondern jetzt nicke ich an strategisch besserer Stelle.
Du hast ein Buch gelesen?
Ja. Ja.
Das von einem Nick Jans geschrieben worden ist.
Ja. Ganz genau.
Du kannst lesen. Juppie! Klasse.
Englisch habe ich sogar gelesen.
Wow, ich bin beeindruckt.
Ich muss sagen, leider Gott sei Dank, dass ich Englisch kann und es lesen konnte dadurch. Und leider, weil dieses Buch hat es absolut verdient, nachdem es auch in diversen anderen Sprachen veröffentlicht wurde, leider noch nicht auf Deutsch veröffentlicht. Und es hat es wirklich verdient oder es hätte es verdient, es wird höchste Zeit, ihr Buchverleger da draußen, ja, und ihr Drehbuchautoren, also falls Hollywood uns zuhört. Das ist, die Leute sind immer ständig auf der Suche nach guten Namen. Denkt drüber
und
nach.
Und er hatte noch gar keinen Alkohol.
Was?
Du hattest noch gar keinen Alkohol.
Ich habe nie Alkohol, wenn wir Sendungen trinken. Entschuldige, du bist immer diejenige, die...
Trinken? Was? Wenn wir Sendungen trinken?
Habe ich trinken gesagt? Ich trinke nie Alkohol, wenn wir senden oder wenn wir aufnehmen. So, aber dafür trinke ich meinen Gerstenkaffee.
Garo-Kaffee. Oh, das war Werbung. Naja, gut. Also, das Buch heißt A Wolf Called Romeo.
Ja.
Auf Deutsch kann man das einfach übersetzen. Ein Wolf namens Romeo.
Ja, genau.
So. Was passiert da? Was ist das für ein Buch?
Wollte ich mich erstmal fragen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin?
Ja, genau. Genau, wer...
Oder kommt die Frage gleich?
Nee, kann man auch.
Gut, ja. Welche Frage jetzt zuerst dann nochmal? Was passiert?
Wie ist dir denn dieses Buch überhaupt zwischen die Finger gekommen?
Das ist echt eine gute Frage. Ich kann es dir gar nicht mehr ganz genau sagen.
Du möchtest, dass ich dir diese Frage stelle
glaube,
und hast keine Antwort.
Doch, ich habe keine exakte Antwort, aber ich versuche mal so ein bisschen zu rekonstruieren und ich glaube, ich bin auf diese Geschichte gestoßen. Kannst du dich erinnern, wir hatten mal vor Ionen das Thema Wolf bei uns in der Wundertüte.
Damals.
Genau, damals auch wieder. Ich weiß ja, ist vielleicht ein Jahr oder sowas her. Wir haben immer nie die Liste unserer ganzen Episoden mit Veröffentlichungsdaten dastehen, aber ist ja auch egal. So, und irgendwo muss mir im Zuge der Informationsrecherche diese Geschichte mal über den Weg gelaufen sein. Denn es gibt ja auch wahnsinnig schöne Hundegeschichten, also keine Hollywood-Geschichten, sondern also Hundegeschichten, die auf tatsächlichen Begebenheiten beruhen, wie denken wir mal an Hachiko. Mhm. Nein, ich habe nicht genießt, oder heißt genossen, nee, genießt auf Deutsch, genießt, genießt. Ne? Ja, siehst du, habe es aber zuerst richtig gesagt. Beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit, mhm. dieses treuen Hundes ja. in Japan, das, wo sein Herrchen ja so dramatisch gestorben ist. Davor habe ich diese wunderschöne Geschichte über Antarktika beispielsweise, die auch verfilmt worden ist, gefunden. Da weiß ich noch, das war in den 80er Jahren, weil Vangelis da die Filmmusik gemacht hatte. Und ich bin über die Musik zu diesem Film gekommen. So, bei Romeo, bei dieser Geschichte war es halt irgendwie einfach anders, weil das lag wohl irgendwie so auf dem Weg der Recherche zu unserer Episode über Wölfe.
So. Um's nochmal zu vereinfachen für unsere lieben Zuhörer, die das Buch nicht kennen, wer war Romeo nochmal?
Romeo ist, war, leider, hast recht. Ja. Romeo war ein wunderschöner schwarzer Wolf, großer schwarzer Wolf, so.
Böser schwarzer Wolf.
Ja, eben halt nicht böser schwarzer Wolf. Und die Geschichte, die so wunderschön und so voller, wie soll ich sagen, also Dramatik auch steckt, aber auch voller Leidenschaft und auch Symbole wie sozusagen Mensch und Natur oder das Wilde, das Böse. Ne? Also wir haben ja in unserer Folge auch darüber gesprochen, womit ein Wolf oftmals mhm. assoziiert wird. Das traf jetzt so gar nicht auf mhm. Romeo. Also auf den Hauptdarsteller dieses Buches zu, ja. Und ich hatte ja, glaube ich, erstmal so den Rahmen oder den groben Inhalt gelesen, worum es dann auch geht und mir mal so ein YouTube-Video dann auch dazu angeguckt und daraufhin habe ich dann einfach das Buch gelesen und habe gedacht, Mensch, also das ist ja eine unglaublich schöne Geschichte, ne, die so im Gegensatz, im großen Gegensatz dazu steht, wie Wölfe sozusagen genau, bei uns gerade diskutiert genau. wird.
Und
ne?
wie sie gesehen werden, ja.
Und wie sie gesehen werden, genau. Ja. Und und da war für mich sozusagen diese Faszination für das Buch, für das Thema, ja, und auch für den Autoren gelegt.
Wollen wir das eben kurz. Ja. ganz in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen, weil Romeo
ja, genau.
ist ja da irgendwie auf die Menschen zugegangen, um es mal so zu sagen.
Ja,
und der Autor Nick Jans ist ja nicht, dass er sich das irgendwie ausgedacht hat nee, oder so, sondern
nee, eben nicht.
Erzähl mal eben genau. ein bisschen. Genau.
Ja, also ich will ja hier nicht zu viel vorwegnehmen.
Aber so ein paar kleine Spoiler-Sachen kannst
genau,
du schon sagen.
Es geht einfach um die Geschichte der Begegnung eines wilden, freilebenden, schwarzen, unheimlich schönen, also im Rahmen des Buches und des Interviews wird sozusagen vom Arnold Schwarzenegger der Wölfe gesprochen, mhm. um mal diesen Vergleich anzustellen. Wildlebenden Wolf, der auf einmal vor den Toren einer relativ großen Stadt in Alaska, Alaska ist, wissen ja unsere informierten Zuhörer und Zuhörerinnen, relativ großes Land, Bundesland der Vereinigten Staaten von Amerika, ein bisschen größer als Deutschland und vor allem auch sehr, sehr nicht, wie sagt man, undicht besiedelt ist es nicht, aber
wenig
sehr
besiedelt.
Wenig besiedelt, mhm. ja. Und da
taucht bedeutet dann eine Stadt zum Beispiel, das ist 30.000, sagst du?
Ja, genau. Und es gibt eine kleine Hauptstadt in der Provinz in Alaska namens Juneau, die mhm. 30.000 Einwohner hat. Dort gibt es ein Freizeitgebiet sozusagen, ein Gletschergebiet mit einem See, der sogenannte Mendenhall Gletscher und See. Und dort tauchte dann Anfang der 2000er Jahre auf einmal ein wildlebender, freier, schwarzer Wolf auf, der natürlich zuerst nicht Romeo hieß, aber der auf einmal da war. So.
Und was hat er mit den Menschen da gemacht?
Ja, das ist wunderbar in dem Buch natürlich beschrieben und auch in dem Interview, was kommt, gehen wir da relativ gut drauf ein. Er hat für sehr viel, er hat für Bewegung in der Gemeinschaft gesorgt sozusagen. Also er hat sozusagen die Menschen in Juneau und umzu so ein Stück weit ein Spiegel ihrer eigenen Selbst und der Gesellschaft vorgehalten, indem das er aufgetaucht ist, weil damit ja eben halt auch wirklich existenzielle Fragen verknüpfen. Ist es ein guter Wolf, ist es ein böser Wolf, wie geht man auf einmal damit um?
Schießt man ihn ab?
Schießt man ihn ab?
Oder
siedelt
wie es
man
auf
ihn um?
Neudeutsch heißt, entnimmt
ja,
man
ja.
ihn?
Ihn letal? Genau. Also Das sind also, und nun kann man, also die in Alaska ist es ja, oder in den USA ist es ja so ein ganz klein bisschen anders, wenn es um diese Waffengeschichten und auch um das Sportjagen geht. Nicht? Also hier in Deutschland ist es ja so, Jäger gibt es auch, aber du musst halt einen Jagdschein haben und eine richtige Ausbildung, und in den USA, also naja, ist es faktisch alleine schon anders, weil jeder eine Waffe haben kann. So. Und ganz ehrlich, also wer soll das bitte schön kontrollieren in so einem Riesenland wie Alaska, in so einem riesen Bundesstaat wie Alaska, wenn jemand einfach mit einer Knarre durch die Gegend läuft, wo ich sag mal auf zehn oder hunderte von Quadratkilometern niemand da ist. Und einfach sagt so, ich knall einfach mal alles ab aus Spaß, was mir sozusagen wirklich vor die Flinte läuft. Das ist hier schwieriger. Ich will es ja auch nicht ganz ausschließen. Aber naja, gut, diese Gefahren sind natürlich sehr real gewesen in dem Moment, als der schwarze Wolf auftauchte.
Und ich glaube, dass es ganz spannend zu hören ist, was eben da tatsächlich so passiert ist. Würdest du sagen, dass diese Sendung nur was für Wolfsliebhaber ist, oder wäre das auch mal eine Sendung, die vielleicht mal so ein spannendes Experiment wäre für die Gegenseite, also für Leute, die sich hier in Deutschland hinstellen, auch einige Lokalpolitiker, die mir hier einfallen und sagen, ja, Wölfe müssen abgeschossen werden, können die vielleicht auch das eine oder andere aus dieser Sendung ziehen?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß aber nicht genau, wie lernfähig solche Leute sind oder überzeugungsfähig oder beratungsresistent oder was auch immer, die sich vielleicht, wie soll ich sagen, darauf freuen, demnächst mal einen Wolf abschießen zu dürfen. Ich glaube nicht, dass sie sich so schnell durch irgendwelche Geschichten von einem auf einmal in Alaska auftauchenden schwarzen Wolf, der sehr viel mit der Gemeinschaft, der Gesellschaft dort gemacht hat, dass sie sich da irgendwie überzeugen lassen. Die würden dann vielleicht sagen, ja, das ist eine tolle Geschichte, aber wenn ein Wolf hier auffällig wird, und dann wird ja erstmal ein Prozess durchlaufen, in dem es überhaupt eine Abschussgenehmigung gibt, und dann wissen wir, dass es eben halt nicht so ein Wolf wie Romeo, sondern potenziell einer, der eben halt Schwierigkeiten bereitet, und damit sozusagen haben wir wenig ähnlich oder gar keine Ähnlichkeit mit dem, was in Alaska passiert ist. Also ich könnte mir so ein bisschen so diese Denke vorstellen in der Richtung. Aber natürlich ist es nicht nur eine Geschichte für Wolfliebhaber oder Wolfgegner, sondern es ist eine Geschichte, die, weil sie so berührend ist, einfach die jedem unter die Haut gehen wird. Das, glaube ich, kann ich einfach so sagen, der sie natürlich A, noch nicht kennt, aber auch die Leute, die sie vielleicht kennen, aufgrund, wenn wir auch gleich noch ein bisschen dazu kommen, des Interviews, die uns einfach zeigt, wie alles miteinander verwoben ist, ne? Also wie sehr uns vielleicht eben halt nur noch sekundär, weil wir leben ja nur nicht alle in Juneau und waren nicht live dabei. Aber ich glaube, das Echo dieser Begegnung, ja, wenn man ein bisschen genauer hinhört, das ist definitiv noch da. Und das ist es wert, von jedem gehört zu werden.
Das ist, glaube ich, sehr beeindruckend, ja.
So.
Ja. Ja, und dann ging ja die Reise von dir dahin, dass du dann an Nick Jans eine Mail geschrieben hast.
Ja, ich bin an ihn herangetreten, genau.
Da bist du ja immer recht hemmungslos. Ich bin da immer so stolz auf dich, dass du sowas einfach tun magst.
Du hast auch mal einen wunderschönen Gast nächstes Jahr im Petto, da bin ich mir. Ja. Oder demnächst, wenn ich nächstes Jahr, wir wollen mal gucken. Also, das weiß ich nicht. Alles, das ist ja auch in Ordnung so. Ja. Das natürlich, klar, Mensch, ich habe gedacht, also wenn man schon so ein wunderschönes Buch liest, dann kann man zumindest sich mal bedanken dafür. Und wenn man die Möglichkeit hat, so wie heute, mal nachzugucken, wer ist denn dieser Nick Jans einfach und aus welchem Kontext, aus welcher Biografie heraus hat er denn dieses Buch geschrieben? Ne? Ist das, was jemand, der gerade erst nach Alaska gekommen ist oder eben zufällig in Alaska war, oder jemand, der da wirklich sehr viel Hintergrundwissen selber über das Land, die Leute, die Gesellschaft mit reinbringt. Letzteres hatte ich eigentlich auch schon so aus dem Buch rausgelesen. Es kann also niemand gewesen sein, der es geschrieben haben, der mal im Urlaub da war und zufälligerweise 14 Tage damit rumgelaufen ist. So, ich glaube, da träumt gerade jemand, ne?
Ja, unser kleiner Hauswolf, unser großer Hauswolf, träumt gerade so
genau,
vor sich hin.
Genau, ja, haben wir auch ordentlich Spaß gehabt vorhin, und jetzt darf sie träumen. Übrigens, da stellt sich doch irgendwie die Frage, nur intelligente Wesen träumen, nicht? Oder wie war das noch? Oder man muss
Ich finde unsere Hunde nicht dumm.
Na, das war Romeo natürlich auch nicht und Nick Jans auch nicht und schon mal gar nicht sozusagen. Und ja, genau. Und es kam da relativ fix dann auch eine Antwort zurück, indem er sich auch bedankt hat und gefreut hat so. Und mein Wunsch war natürlich dann, Nick für unseren kleinen Podcast zu gewinnen, sein Buch einfach mal vorzustellen bei der Gelegenheit und direkt mit dem Autor, mit ihm einfach mal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, und sozusagen sich diese Geschichte weiter entfalten zu lassen. Und ich hatte gerade ja über dieses Wort Echo gesprochen. Also ich glaube, das deutlichste und klarste Echo kann nur Nick selber sein, der ja wirklich diese, nicht nur dieses Buch geschrieben hat, aber über die gesamte Dauer, in dem Romeo dann tatsächlich, also über 6 Jahre zog sich diese Geschichte hin, da war und die Menschen begleitet hat, war Nick sicherlich einer derjenigen, die es nicht nur am besten mit dokumentiert haben, aber die auch am dichtesten dran im Geschehen waren. Und das darf ich auch sagen, und durchaus eine besondere Beziehung zu Romeo und umgekehrt auch aufgebaut hat. Und ja, ich glaube, also auch wenn diese Geschichte jetzt schon 10 Jahre her ist, sie ging von 2003 bis 2009, dass man da schon recht deutlich mitbekommt, was für eine tolle Geschichte das ist. Ne?
Den Namen Romeo, ich glaube, den hat seine Frau ihm gegeben, ne? Weil er so charming, charmant auch irgendwie war.
Der und jetzt ist er aufgewacht. Und seine Frau mitgegeben und dann hat sich dieser Name auch relativ schnell verbreitet, wie es dann halt so ist. Ne? Und man darf auch nicht, das werdet ihr aber auch im Gespräch hören, aber das kann ich schon mal so sagen für die Leute, die sagen, oh Gott, jetzt gibt es so eine ganz romantische, ja, romantisch und Happy End, hört rein in das Interview, ist es dann vielleicht doch nicht. Und Nick ist auch jemand, der sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr achtsam auch so mit solchen Begegnungen umgeht. Mhm. Also wie er allein in dem Buch beschreibt, dass er ja in der Regel also wild lebenden Wölfen nicht Namen zuschreibt. Mhm. Also also sozusagen diese Schwelle oder diese Entwicklung von einem namenlosen wild lebenden Wolf auf einmal etwas Individuelles zu machen, indem man ihm einen Namen gibt. Das ist für ihn schon eine Hürde gewesen, die er da einfach auch nehmen musste, ne? Weil, und da hat er auch vollkommen recht, weil die Gefahr, dass man anfängt, sozusagen menschliche Eigenschaften
verniedlichen, ne?
Genau, in so einem wildlebenden Wolf hinein zu projizieren, das liegt dann quasi fast auf der Hand. Diese Gefahr ist dann sehr, sehr groß mit allen positiven, aber auch vielen negativen Konsequenzen. Und das war einer der für mich absolut nachvollziehbaren Gründe zu sagen, es ist was anderes, ob ich einem Familienbegleiter wie unseren Hunden einfach Namen gebe, die sind einfach dann wirklich Familienmitglieder, ja, aber nicht das Reh, was auf der Weide steht beispielsweise, genau. Ne? Oder ich sag mal vielleicht die Kuh auf der Wiese oder irgendwie sowas, ja.
Die haben manchmal aber
auch Namen. Ja, die haben manchmal auch Namen, stimmt, das wohl. Aber genau. Okay, wobei Kühe ja auch mittlerweile domestiziert sind, das sind ja, also jetzt, ne, sind die ja auch keine Wildtiere mehr. Ja, so, genau. Ja.
Das Gespräch hast du ja im Sommer mit Nick Jans geführt.
Das war im Sommer und
wir haben ja jetzt Dezember, ne?
Ja, und wenn ihr das hört, dann gut, dass du das nämlich sagst, dann kann ich das so ein klein bisschen erklären an der Stelle auch, weil es war ein Rekordsommer in Alaska selber. Es gab Temperaturen bis zu 32 Grad Celsius in Anchorage, hallo. Und genau zu der, und auch die Feuer, die in Alaska wüteten beispielsweise, die Waldbrände, und das sind Sachen, die jetzt auch so zumindest zu Anfang unseres Interviews mit auftauchen. Das heißt also, ihr da draußen bitte nicht wundern, wenn es heißt, Mensch, also es ist viel zu warm gerade in Alaska und so weiter und so fort, was tatsächlich dieser Tatsache geschuldet ist, dass wir im Sommer miteinander gesprochen haben. Es hat, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, du kannst diese Frage genauso gut beantworten, warum es ein bisschen länger gedauert hat, aber jetzt willst du, dass ich das.
Ja.
Naja, es hat einfach ein bisschen gedauert, weil zum einen lange Interviews zu übersetzen, die dauern einfach nur mal ein bisschen länger.
Gerade wenn man das alleine macht, genau.
Und mit Takeshi ging es ein bisschen schneller letztes Jahr, weil das war zu einer Zeit, wo wir selber 14 Tage in Urlaub waren. Und abends dort, wo wir saßen, habe ich immer mal so 2-3 Stunden verwendet, um das Interview zu übersetzen. Und dann war ich da damit durch. Jetzt im Falle von Nick hat das alles ein bisschen länger gedauert, aufgrund dieser Tatsache, dass ich dann, ich sag mal, dass wir nur ein paar Tage Urlaub hatten, ich nicht so viel Urlaub hatte, die Übersetzung voranzutreiben. Und als es denn soweit war, hatten wir, glaube ich, schon im letzten Tütchen öffentlich so ein bisschen darauf hingedeutet, dass auch mal private Dinge dazwischen kommen konnten. Mhm. Und da kam halt das eins zum anderen. Aber
jetzt in diesem
Winter, im Weihnachtsurlaub, ist es jetzt fertig. Und,
es ist endlich fertig.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Ich habe auch ein paar Wochen nicht mehr geschrieben, so nach dem Motto, nee, wenn ich ihm jetzt schreibe und er wieder was von mir hört, dann soll eigentlich
das Ding fertig sein.
Ja, genau. Dann soll eigentlich der Podcast soweit fertig sein, dass wir sagen, wir können ihn jetzt wirklich dann und dann veröffentlichen, nämlich heute.
Genau.
So, also von daher hat es ein bisschen länger gedauert.
Ich denke, das haben wir jetzt alle verstanden. Ich denke auch, dass es uns den Mund schon wässrig gemacht hat, uns die kommende Sendung jetzt richtig anzuhören. Und ich glaube, wir verlassen das Vorgespräch und gehen rüber zu deinem Interview mit Nick.
Ja, und bevor wir das machen, habe ich noch eine kleine Zwischenmusik sozusagen ausgesucht, weil wir haben ja gar nicht so viele Musikstücke, weil das Gespräch so interessant war mit Nick. Übrigens, das Gespräch dauert knapp 2 Stunden. Mhm, okay. Also das heißt, jetzt gucke ich gerade, unser Vorgespräch hat auch schon gut 20 Minuten gedauert, mit der Musik gleich eine knappe halbe Stunde. Das heißt, das wären dann insgesamt 2,5 Stunden. Ich kann euch allen da draußen, nur dir natürlich auch, Sabine, du hast es ja bis jetzt auch noch nicht gehört.
Nee, aber ich habe es mir fest vorgenommen.
Ich kann euch einfach nur ganz, ganz viel Hörvergnügen wünschen. Lasst das einfach mal wirken auf euch, zumal wir nicht nur über Romeo gesprochen haben, aber Nick ein wunderbarer Gesprächspartner ist. Gerade auch, wenn es darum ging, die komplexen Dinge, die so ineinander greifen, sowohl gesellschaftlich als politisch, auch Natur gesehen, sogar politisch teilweise, die so in einen gewissen Einklang miteinander zu bringen oder in eine Beziehung zu bringen. Einklang ist zu viel gesagt an der Stelle, das geht ja auch manchmal gar nicht. Und mit Verlaub, Nick ist ja auch jemand, der, wie gesagt, wirklich lange, lange Jahre in über 20 Jahren in Alaska selber auch teilweise bei den Inuit-Eskimos mitgelebt hat. Also wirklich weiß, wovon er redet, und auch wirklich seine Motivation und Motive hatte, überhaupt nach Alaska zu gehen. Wobei er beispielsweise auch in Thailand aufgewachsen ist, er hat in Wien gelebt, eine ganze Zeit lang. Also er ist auch durchaus kosmopolit. So,
jemand, der über den Tellerrand
hinausschaut. Und von daher, solchen Leuten zuzuhören, kann eigentlich immer nur eins sein. Und wenn sie noch so eine, also ein Gewinn an sich, und wenn sie dann auch so eine Geschichte mitbringen, was er sozusagen so ein ganz klein bisschen als sein Vermächtnis und sein Erbe auch sieht, ja, dann weiß ich nicht, welcher Gesprächspartner interessanter sein könnte als so jemand wie Nick Jans. Eine Geschichte, denke ich, die einem auch nicht ständig über den Weg bis jetzt hier gelaufen ist, weil das Buch auch in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurde. Und weil es mir wieder einmal eins zeigt, dass die schönsten Geschichten mit Sicherheit nicht aus Hollywood kommen. Da können sie sich noch so sehr anstrengen, sondern die da draußen einfach passieren. Ja. Und da war ich ganz, ganz froh, bin ganz dankbar und an vielen Stellen im Interview, ich glaube, das hört man auch, so tief berührt von dem, was er eigentlich gesagt hat, dass ich selber ihn abreden lassen einfach. Und Gott sei Dank ist Nick einmal auch ein Gesprächspartner gewesen, der einfach geredet hat dann so. Ne? Und genau, also musste ich mich mit meinem etwas einfachen Englisch nicht zu sehr durch das Gespräch stümpern. Übrigens, wenn ihr das in Englisch hören wollt, das wird in einer Woche dann veröffentlicht. Also wir werden auch das Original nochmal veröffentlichen, habt ihr die Gelegenheit, also nicht nur mich immer reden zu hören und leise im Hintergrund nix, sondern uns dann wirklich wechselseitig. So, das wollte ich einfach nur nochmal so hinzufügen, um jetzt hier
das Vorgespräch guter Abschluss
abzuschließen.
Dann mal lasst euch berieseln.
Genau, dann habe ich jetzt für euch, um den Übergang einzuleiten, einmal Aurora mit Running with the Wolves, um beim Thema zu bleiben.
Das passt besser.
Stronger now. My heart still beats and my skin still feels. My lungs still breathe, my mind still feels. But we're running out of time. All the echoes in my mind cry. There's blood on your lies. The skies up and wide. My mouth can speak, my spirit talks. I know my soul believes, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry.
Okay, okay, du bist derzeit in Alaska und sei sehr, sehr herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast, ebenso wie unser Publikum, ihr da draußen in der Welt. Aber noch einmal, also hallo Nick.
Hallo Thomas.
Hallo Thomas, ich bin sehr glücklich hier zu sein und ich befinde mich gerade am Oberen Klichy Valley, nördlich von Haines, Alaska. Es ist hier sehr schön, aber viel zu warm für diese Jahreszeit. Seit dem Ende des Frühlings purzeln hier die Wärmerekorde, genau wie bei euch in Europa. Es ist sehr warm und Teile von Alaska standen ja sogar im Brand, wobei Alaska natürlich ein sehr großes Gebiet umfasst. Überall lag ziemlich viel Rauch in der Luft. Oh je, ich glaube, dass viele Leute bei den Gedanken an Alaska eher an vereiste Straßen und schneebedeckte Berge denken. Und jetzt redest du über Waldbrände, die zu hohen Temperaturen, was nicht das Thema dieser Episode sein soll, auf das wir in ein paar Minuten zu sprechen kommen werden. Kann ich deinen Ausführungen allerdings entnehmen, dass du besorgt bist?
Can I ask, are you worried a little bit when I understand what you are saying, right?
Oh, I'm totally concerned. You have to remember.
Oh ja, ich bin sogar sehr besorgt. Oder wusstest du, dass die nordwestliche Arktis einer der Plätze auf der Welt mit der höchsten Erwärmungsrate ist? Wobei die westliche Arktis das Wetter für gesamtkontinental Nordamerika bestimmt. Ja, und durch diese extreme Erwärmung bei uns bekommt auch ihr in Europa zwar in abgemilderter Form, aber eben auch höhere Temperaturen, eben dadurch, dass die Arktis im Gegensatz zu früher deutlich wärmer geworden ist. ich glaube, so in der Größenordnung von 5 bis 6 Grad Celsius in den letzten 40 Jahren, als ich das erste Mal ankam.
Much warmer than it used to be. I believe it's something in the order of 5 to 6 degrees centigrade warming in the 40 years since I first came.
You're talking about Celsius. Meinst du Celsius oder Fahrenheit? Nun, ich versuche schnell mal zu rechnen. In Fahrenheit sind es demnach mindestens 8 Grad hier. Ja, ein riesiges Problem. Riesig. Und das ist ja nur der Durchschnitt. Das Eis zum Beispiel gefriert jetzt erst später im Herbst und schmilzt dann früher im Frühling, während es insgesamt auch noch deutlich wärmer ist. Es waren am 12. Juli 2019 in Anchorage, Alaska, sage und schreibe rund 32 Grad Celsius. Also ein wirklich immenses Problem. Gibt es denn so etwas wie einen Plan oder wie reagieren die Leute darauf? Und wie ist die Stimmung bei den Menschen, die ja damit umgehen müssen? Ja, ich denke an die Klimakatastrophe und all die damit verbundenen Probleme.
Yeah, I think of climate change, of issues with all the weather conditions.
Well, you know, Alaska is like.
Nun, weißt du, in Alaska ist es wie überall sonst in den USA. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die an die Wissenschaft und die, darf ich es zu sagen wagen, an unseren lieben Führer glauben. Okay, ich denke, das versteht jeder. Entfernen wir uns jetzt langsam, aber sicher von diesem Thema, indem wir über die Brücke weg von der Klimakatastrophe hin zu deinem Buch gehen, obwohl ja grundsätzlich in der Natur alles mit allem verbunden ist. Vielleicht ist das der wichtigste Aspekt hier. Dein Wetter in Alaska, das, was du uns bereits gesagt hast, ist verbunden mit dem, was hier bei uns in Nordeuropa passiert. Auf jeden Fall. Und sie wird ja immer kleiner. Ja, absolut. Ich stimme vollkommen mit dir überein. Also, wie wäre es mit einem guten Übergang zu unserem eigentlichen Thema über einen Wolf namens Romeo? Wie wäre es, wenn ich fragen würde, ob der Klimawandel nicht auch für den Wolf in Alaska zu einem Problem werden könnte?
Wolves are extremely adaptable.
Also Wölfe sind extrem anpassungsfähig. Canis lupus, der graue Wolf, ist weltgeschichtlich der erfolgreichste Räuber unter den Säugetieren. Und sie haben sich an so unterschiedliche Klimazonen wie die Wüsten Chinas oder natürlich auch in ganz Europa angepasst, wo immer wir sie also zulassen. Und das gleiche gilt für Nordamerika bis nach Mexiko. Sie sind also eine sehr, sehr anpassungsfähige Spezies. Ähnlich anpassungsfähig wie wir, weißt du. Ich bin mir sicher, dass es diesen Wölfen gut gehen wird. So oder so. Ich bin mehr über andere Dinge besorgt. Andere Tiere, die nicht diese Anpassungsfähigkeit haben. Zum Beispiel das Karibu und so weiter.
All right, one way or another. I'm more concerned about other things. Other animals that cannot. Like, for instance, caribou.
Yeah.
And so on. But you know, we really ought to switch over and
Aber weißt du, wir sollten uns wirklich langsam dieser unglaublichen Geschichte über die Begegnung mit dem Romeo, dem Wolf, zuwenden. Denn sie ist zweifelsfrei eine der wichtigsten sowie ungewöhnlichsten Geschichten, die ich während meiner 40 Jahre, die ich bereits in Alaska lebe, erleben durfte. Es war dabei mehr als eine Begegnung mit der Tierwelt, denn aus ihr wurde eher etwas, das einer Beziehung ähnelt. Und ich denke, das ist vielleicht der Grund, warum ich überhaupt hier auf Erden bin, indem ich diesem Wolf sein Leben und sein Tod bezeugen kann. Okay, was für ein Satz, den du hier vor mir und unseren Zuschauern aussprichst. Also war es eine so tiefe Begegnung mit Romeo, dem Wolf, und du hast tatsächlich angefangen, darüber nachzudenken, ein Buch zu schreiben, denn, lass es mich vielleicht so ausdrücken, es ist eine Art Erbe für die gesamte Menschheit. Und was diese Begegnung wirklich bedeutet, was sie für dich bedeutet und vielleicht auch für uns Menschen, die nicht mehr so sehr mit der Natur verbunden sind, Teil deiner Biografie, als du noch Jäger warst, in der Wildnis Alaska lebtest und dort, wo die Geschichte spielt. Und dort spielte sich diese Begegnung eben ab. Was war die Motivation, oder wie würdest du beschreiben, was dazu führte, diese Geschichte letztendlich und tatsächlich aufzuschreiben?
Wilderness in Alaska. And there we have that story. There we have that encounter. What was the motivation? Was this the motivation, or how would you describe what was leading up to actually telling the story, writing this book?
Well, for me, writing.
Nun, für mich ist das Schreiben immer zuerst einmal ein Prozess, in dem ich mir selbst, meiner wichtigsten Zielgruppe, erst einmal alles erkläre, und so ziemlich alles, was ich geschrieben habe, endete mit einem Buch. Es ist also ein Prozess, bei dem ich versuche, etwas zu verstehen und es niederzuschreiben. Und dann, um es zu verstehen und darüber nachzudenken und zu sehen, ob ich es auch nur annähernd richtig gemacht habe. Du weißt schon, und natürlich weißt du, neben all der Forschung gibt es auch die anderen Dinge, die wichtig sein müssen. Einschließlich die Art und Weise, wie etwas aussah, sich anfühlte, oder erfinde ich gerade etwas, projiziere ich etwas hinein. Oder war es das, was tatsächlich passierte? Und ich bin stolz drauf.
Am I making up something? Am I projecting something into it? Or was this what was happening? And I do pride myself in being as accurate as possible.
Ich versuche so genau wie möglich in all diesen Punkten zu sein, sei es die Emotionen eines Moments genau zu beschreiben, um sicherzustellen, dass ich selbst die kleinen biologischen Details korrekt dargestellt habe. Nach Alaska kam ich 1979 als junger Mann, gerade erst 24 Jahre alt, in der Hoffnung, ein Wolfs- und Bärenbiologe zu werden. Und stattdessen, obwohl ich bereits einen Teil meines Biologiestudiums absolviert hatte und vorher ein Literaturstudium abgeschlossen hatte, landete ich in einem kleinen, recht neuen Eskimo-Dorf in der linken oberen Ecke Alaskas, so 300 Meilen von der Nixonstraße. Dort traf ich einen flämischen Jagdführer, der auf der Suche nach jemandem war, der ihm half, sein Geschäft zu verwalten und auch als Assistent bei ihm arbeiten sollte. Er stattete reiche Kunden aus, mehr als die Hälfte von ihnen tatsächlich Deutsche, um auf Elchjagd zu gehen oder was auch immer. Und so bin ich letztendlich in diesem Dorf gelandet und habe nie mein Biologiestudium fortgesetzt, aber das musste ich auch nicht, weil ich hier draußen quasi mittendrin war. Das beste und wildeste Wolfsland der Welt. Und indem ich ins Land hinausging, konnte ich sie selbst treffen. Und nicht nur das, sondern auch Eskimos, die, obgleich neue Regelungen, doch noch auf sehr traditionelle Weise lebten und die Generationen zurückreichten, indem sie als Jäger und Sammler am gleichen Ort über wirklich Tausende von Jahren lebten.
Going far back for generations, these are people who had lived in the same place as hunter-gatherers for thousands of years, truly, and had gone from the Stone Age to the.
Sie sollten innerhalb kürzester Zeit von der Stein- in die Raumfahrtzeit übergehen, in wenigen Generationen, und so lebte ich mit diesen Menschen auf Reisen und besonders mit meinem Eskimo-Freund Clarence Wood. Er war ein so guter Fährtenleser, dass er beim Blick auf eine Reihe von Wolfsspuren wusste, was sie in den letzten Stunden vorher genau gemacht haben. Und glaube mir, das zu sagen ist extrem schwer, aber er wusste es einfach. Mit seiner Nase konnte er Sachen riechen und wusste dann genau, ob es zum Beispiel ein Bär war. Weißt du wirklich? Also, das habe ich getan. Und in der Zwischenzeit habe ich über das wilde Alaska geschrieben.
Unbelievable.
Or can say, bear, I can smell them, you know?
Really?
I did that, and meanwhile, I was writing about wild Alaska as long ago as the 1980s.
Damals, bereits in den 1980er Jahren, als junger Mann, und auch wieder als eine Möglichkeit, mir selbst Dinge klarzumachen, schrieb ich zuerst Tagebücher. Und dann wurde mir klar, dass mir das Schreiben liegt, und ich wurde Schriftsteller, und das erste Thema, über das ich schrieb, waren Wölfe. Der zweite damals von mir veröffentlichte Artikel wurde im Alaska-Magazin veröffentlicht und trug den Namen »Mit den Wölfen rennen«. Es war die Geschichte meines Freundes Clarence Wood, seiner Art zu leben, mit einem Schneemobil als Wolfjäger und Trapper, wie dieses sein Leben halt aussah, in gewisser Weise eine sehr altertümliche Art zu leben. Zur gleichen Zeit aber auch so modern, eben eine Mischung aus beidem. Und ich habe meine Faszination für Wölfe in diesen Jahren dann auch alleine fortgesetzt. Und das alles lange bevor Romeo in mein Leben trat. Insgesamt lebte ich 20 Jahre lang in der Nordwestarktis.
Ja.
In all den Jahren, ich habe sie nicht wirklich gezählt, aber ich würde sagen, habe ich bei meinen eigenen Augen zumindest ein paar hundert wilde Wölfe in einer Nähe von nur 3 bis 4 Metern gesehen. Und selbst als ich allein war, wusste ich, dass von ihnen keine Gefahr ausging. Ich spürte jedenfalls nichts dergleichen. Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist es für mich im Grunde gleichbedeutend. Und übrigens, ich habe weiter ständig Bücher über Biologie gelesen. Obwohl ich kein Biologe wurde, unterhielt ich mich mit ihnen, denn ich wollte wissen, was sie denken und wissen, was die Forschung sagt. Und so konnte ich das Beste aus beiden Welten vereinen. Du weißt schon, frei zu sein, das zu tun, was man wirklich will, anstatt hinter einem Schreibtisch zu sitzen und mit Zahlen herumzuspielen. Aber ich konnte immer noch von ihrem Fachwissen profitieren und das zusammenbringen, was ich von meinen neuen Freunden lernte. Und es waren nicht nur Wölfe. Ich war aber primär an ihnen interessiert, wobei man sich daran erinnern muss, dass eine Landschaft mit unseren Spitzenprädatoren, den Wölfen, mit Braunbären, Grizzlies, wie auch immer man sie nennen mag, noch ein intaktes Ökosystem ist. Es gibt nur noch sehr wenige von diesen auf unserer Erde. Und durch eine solche Landschaft zu reisen, na, diese Art von wilder Natur, die uns fressen würde, es war die Herausforderung unserer eigenen Überlegenheit, die mich als Idee überhaupt erst nach Alaska gebracht hat. Und es war so schwierig. Da sind Wölfe. Und wenn es dort Grizzlies gäbe, dann würde alles andere bald folgen. Alles andere würde sich genauso verhalten. Und überall dort, wo es keine Wölfe und Grizzlies gibt, ist ein Ort, an dem ich nicht sein wollte. Diese Orte waren, oder nenne ich gebrauchte Orte, da die Ökosysteme dort bereits so verändert wurden. Und ich wollte einfach nur an einem Ort mit Wölfen und Grizzlies leben. Und so tat ich es, 20 Jahre lang. Erst nach dieser Zeit zog ich in den Süden Alaskas, in einem im Vergleich riesigen Ort um. 1800 Kilometer südlich und immer noch zentral in Alaska nach Juneau, der Hauptstadt, die eigentlich mit damals nur 30.000 Einwohnern eine winzige Hauptstadt ist, ja, damals eben halt nur mit 30.000 Menschen, weil ich mich dort in eine hübsche Zahnarzthelferin verliebte. Wir heirateten und ich baute ein Haus am Ufer des sogenannten Mendenhall-Sees, das sicher den Menschen dort sehr abgelegen vorkam. Aber für mich, der jetzt am Rande einer 30.000 Einwohnerstadt lebte, wo man schnell mal hinfahren kann, um eine Pizza zu essen oder in ein Flugzeug nach Seattle zu steigen, schien es echt ein monströs großer Ort zu sein. Denn mein voriges Dorf Ambler hatte nur etwa 300 Einwohner und jetzt hatte ich es mit 30.000 zu tun. Wie auch immer, ich lebte also am Rande der Stadt draußen beim Mendenhall-Gletscher. Und tatsächlich war das Haus, das ich dort gebaut habe, das letzte Haus vor dem Gletscher und nur etwa 2 Meilen von diesem entfernt. Deshalb immer noch eines der am nächstgelegenen Häuser vor dem Gletscher, von denen ich zumindest weiß. Das war keine Absicht, sondern es ergab sich einfach so. Es war ein sehr guter Ort, um dort zu sein. Und ich konnte aus dem Fenster schauen und manchmal Tiere vorbeiziehen sehen. Doch eines Tages schaute ich auf den Weg Richtung Gletscher. Und es gab da wirklich einen Wolf. Ein großer, schwarzer, männlicher Wolf. Darf ich dich kurz unterbrechen, Nick, um dir die Frage zu stellen, ob ich dich wirklich richtig verstanden habe? Und für euch da draußen, ihr könnt diese Geschichte natürlich in allen Details in seinem Buch A Wolf Called Romeo nachlesen oder natürlich auch die Webseite von Nick besuchen. Diese werde ich natürlich in den Notizen hier zu dieser Episode verlinken. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist nach dem Moment, als du das erste Mal diesen Wolf da draußen sahst. In deinem Buch beschreibst du, dass in diesem Moment alles Magische eurer Begegnung schon vorhanden war, oder? Das war er also, der Wolf. Das war die Frage, ob er vielleicht gefährlich ist. Warum ist der Wolf hier? Geschieht das alles gerade wirklich? Er könnte bald tot sein oder was auch immer. Was genau fühltest du in diesem Moment eurer ersten Begegnung mit diesem Wolf, der nur wenige Meter von eurem Haus entfernt war, also quasi vor deinem Fenster saß?
Seeing that wolf outside some hundred, few hundred feet away from your window. Ja,
nun, genau so war es. Ich war total überrascht, denn der Mendenhallsee am Gletscher kann im Winter sehr unwirklich sein und scheint dann immer einer der meistbesuchten Orte der Welt zu sein. Du musst dir das eine Art Spielplatz der ganzen Stadt vorstellen, wo Menschen hingehen, wenn sie draußen sein wollen, um beispielsweise eine Schneeballschlacht zu machen, Eishockey zu spielen, Sport zu treiben oder einfach, um mit einem Freund spazieren zu gehen. Und vor allem brachten die Leute aber ihre Hunde mit, weil von hier aus viele Wanderwege starten, die überall hinführten und man konnte und kann die Hunde hier frei laufen lassen. Alles in allem war das also keine sehr große Sache, aber schon ein äußerst ungewöhnlicher Wohnort für einen Wolf, gerade hier draußen zu sein. Denn besonders an Wochenenden ist in dieser eben von Menschen und Hunden sehr gut besucht. Und ja, ich meine wirklich, dass es in ganz Alaska Wölfe gibt und somit auch einige in Südost-Alaska. Aber ich ging wirklich davon aus, als ich den ganzen Weg hier in den Süden zog, dass ich mein wildes Leben hinter mir lassen würde. Aber stattdessen war es wie Schicksal, dass dir auf die Schulter klopfte und hier ist er, dieser schwarze Wolf und nicht irgendein Wolf. Er war dieses wunderschöne Exemplar, quasi wie der junge Arnold Schwarzenegger der Wölfe, muskulös und schön, sodass die Kamera ihn liebte. Und da war er einfach. Und nicht nur das, sondern er lief auch nicht weg. Das war erst einmal seine wichtigste Eigenschaft, eben dass er nicht weglief, weil ja Wölfe meistens weglaufen, wenn Menschen ihm zu nahe kommen. Und diejenigen, die dieses nicht beherzigen, sind mitunter schnell tot. Und das war auch mein erster Gedanke, als ich den Wolf sah. Wow, es gibt einen Wolf. Und? Wie wunderbar. Und sofort danach, oh mein Gott, er ist tot. Ja, und dann dauerte diese Geschichte ganze 6 Jahre lang.
Oh, ja.
Jedes Mal, wenn ich ihn sah, ob er nun über den See ging, er am Rande unseres Grundstücks lag oder als er zu unseren Hunden zum Spielen kam. Ich fragte mich, ob das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehen würde. Und natürlich auch meine Frau Sherry. Und wir fragten uns, was hat das alles nur zu bedeuten? Und was ist das Richtige, was wir tun sollen? Weil wir ihn natürlich auch hätten verjagen können. Aber hätten wir das getan, dann wäre er womöglich an einen Ort gewandert, an dem die Jagd legal gewesen wäre. Und hier bei uns direkt um den Gletscher herum war es nicht erlaubt, ein wildes Tier mit einer Waffe zu erschießen. Somit war er also erst einmal an einem sicheren Ort und er schien es hier zu mögen und verbrachte viel Zeit. Keineswegs all seine Zeit, aber viel Zeit, weil er auf sich allein gestellt war. Und wie jeder weiß, sind Wölfe sehr hochentwickelte soziale Tiere. Sie reisen in Familiengruppen, die wir Rudel nennen. Klingt vielleicht bedrohlich, aber in Wirklichkeit sind es nur Mama, Papa und die Kinder. Also es ist ein Familienverband, genau wie unser. Und hier war er nun, allein. Und ob er nun ein junger Wolf war, der sein Zuhause zum ersten Mal und somit auch seine Familie verließ, oder ob er ein Überlebender aus einem einst Gefangenenrudel war, oder ob er alleine war, weil kurz vorher im letzten Frühling seine eventuelle Partnerin, eine schwangere Wölfin, hier in der Nähe von einem Taxi angefahren und hochträchtig getötet wurde. Das alles wäre möglich gewesen, aber natürlich wissen wir es nicht genau. Und eines der Dinge, denen wir immer widerstehen müssen, wenn wir es mit einem Wildtier zu tun haben, ist, zu viel hinein zu projizieren, um so unsere eigenen Ideen und vor allem anthropomorphen Vorstellungen mit einzubringen. Oh, er mag uns, dieses oder jenes. Aber das Merkwürdige war in diesem Fall, dass ich etwas tat, was ich selber von mir nie erwartet hätte. Und das an einem Punkt in meinem Leben, nachdem ich bereits knapp 28 Jahre in Alaska verbracht hatte.
That I would become friends with a wolf.
Dass ich mich mit einem Wolf anfreunden würde, den ich per Namen kennen würde. Und er würde auch etwas für mich empfinden, da bin ich mir sicher. Ich habe ihn dabei nie gefüttert. Jeder, der mich kannte, wusste, dass ich ihn nicht etwa angefasst habe. Und doch kam der Wolf, der wie aus einem Nichts kam, immer wieder, um auch mit unseren Hunden zu spielen. Und er war einsam, weil er allein war und wohl Gesellschaft in den anderen Hunden. Ja, du musst wissen, jeder einzelne Hund auf der Welt ist ja zu 98% genetisch mit dem Wolf identisch. Also, weil er Gesellschaft sah. Er war sehr sanft und verspielt mit allen Hunden. Und so begann Beziehungen, die er mit vielen Hunden hatte, als er anfing, sie als Individuen zu erkennen und dieses auch auf einige, aber keinesfalls auf alle Menschen zu übertragen. So gab es einige Leute, die er überhaupt nicht in seiner Nähe lassen wollte. Aber er kam zu mir, auch wenn ich keinen Hund bei mir hatte. Und wenn ich auf dem See Skifahren ging, folgte er mir manchmal und ließ mich dann hinter sich. Und es war wirklich bemerkenswert, dass dies geschah. Nicht nur mit mir, sondern auch mit einigen anderen Leuten. Jeder von ihnen beschrieb das Gleiche, dass sie ein Gefühl von Freundschaft empfanden. Und woher wissen wir das? Nun, wir alle wissen, wann sich ein Hund freundlich verhält, oder wir sollten es zumindest wissen. Es gibt dazu zahlreiche wissenschaftliche Studien, während meine Frau und ich große Hundeliebhaber sind.
My wife and I are big dog people. And you have to remember that whatever a dog does.
Und bitte erinnere dich daran, dass alles, was ein Hund tut, zuerst bei einem Wolf auftrat. Wenn man also die Körpersprache eines Hundes versteht, kann man zumindest auch etwas von der Körpersprache eines Wolfs verstehen, die wohl viel komplexer und vor allem aber viel subtiler ist. Bei unseren Hunden geht alles ziemlich schnell, dass sie glauben, wir seien für sie verantwortlich, dass wir zum Beispiel wichtig zum Ballspielen sind. Wir veränderten die Hunde über die Jahrtausende, vor allem die Art, dass wir sie von uns abhängig machten. Dies führte auch dazu, dass sie in einigen Aspekten, sagen wir, weniger intelligent scheinen und körperlich fähig wie ein Wolf. Ein Wolf ist also aus meiner Beobachtung so eine Art von Superhund, absolut in der Lage zu denken, Individuen zu erkennen und zu kennen und zu wissen, wer sie sind. Ich kenne zum Beispiel eine gefangene Wölfin, die ich seit 5 oder mehr Jahren nicht mehr besuchte, die ich aber damals mithalf als Welpe aufzuziehen. Und wenn ich sie mal wieder besuche, wurde sie verrückt vor Freude und drehte sich auf den Rücken, obwohl sie mich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Nick, short question for you. Sorry to interrupt you once more, but to make it clear, and Romeo was.
In deinem Buch beschreibst du allerdings einige Unterschiede im Verhalten von grauen zu schwarzen Wölfen. Ist das wahr, dass es diese Unterschiede gibt? Kannst du diese bitte näher erläutern?
Say, from the typical gray to a black wolf. Is it true or is there? Is the differences are non-existent between these two kind of wolves, a gray and a black wolf.
Okay, nun, natürlich, ein schwarzer Wolf ist ein Ausdruck des sogenannten Melanismus, das bei vielen Tieren vorkommt, wie zum Beispiel einem schwarzen Panther oder auch einer schwarzen Katze. Im Falle von Wölfen ist es sehr interessant, dass schwarze Wölfe relativ häufig sind. Einige von ihnen sind komplett schwarz, aber viele von ihnen nur überwiegend dunkel. Aber wir nennen sie einen schwarzen Wolf. Das ist ein Ausdruck genetischer Vermischung mit indianischen Hunden vor tausend von Jahren, nicht wahr? Ich weiß es, wenngleich ich es auch nicht verstehen oder erklären kann, und in der Wissenschaft wird dieses allerdings als Tatsache akzeptiert. Die Unterschiede sind jedoch so marginal, dass diese nicht ausreichen, um das Verhalten eines Wolfes zu ändern.
I can't begin to explain or understand, but they are 100% positive about that. That is accepted as a scientific fact.
Okay.
However, it's just such a tiny amount that it is not enough to alter a wolf's behavior.
Mm-hmm.
I've many black wolves in my life.
Ich habe viele schwarze Wölfe in meinem Leben beobachten können. Die Eskimos hingegen glauben, dass es zumindest bei einigen von ihnen Unterschiede gibt, dass schwarze Wölfe klüger und zäher und vielleicht noch gefährlicher waren. Ich selbst habe das aber nicht beobachten können und ich habe viele schwarze Wölfe gesehen. Im Gegensatz zu den Bären, die es sehr wohl sind. Wenn wir aber wirklich etwas Gefährliches sehen wollen, müssen wir nur ins Badezimmer gehen und in den Spiegel schauen. Dann sehen wir etwas wirklich Gefährliches. Aber zurück zu den Wölfen. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied zwischen grauen und schwarzen Wölfen gibt, den ich jedenfalls gesehen hätte. Und ich kenne keine Biologen, die das je gesagt haben. Aber trotzdem wusste mein Freund Clarence Wood viel über diese schwarzen Wölfe. Und es ist schwer, seine Erfahrung vollständig zu ignorieren. Also, da sind wir, weißt du, und es ist okay für mich. Und wir können mittlerweile Wölfe, ja, die ganze Welt studieren und quantifizieren und somit alles zählen. Aber es gibt immer noch Geheimnisse und es wird immer Geheimnisse geben. Was ich nicht über diesen Wolf wusste, war das, was ich am meisten liebte, weil etwas geheimnisvoll sein und bleiben sollte.
What I didn't know about this wolf was what I loved best. Because some things should be mysterious.
Mm-hmm. All right.
In Ordnung. Es ist total erstaunlich, dir zuzuhören, wie sich die Geschichte um die erste Begegnung aus deiner Perspektive entfaltet. Vor allem, wenn ich bedenke, dass du früher sogar Jäger in Alaska warst. Wobei, im Gegensatz zu Alaska es hier in Deutschland ja keine Einrichtung wie das bezahlte Jagdschießen für jedermann gibt. Du hast uns ja bereits ein wenig über den Hintergrund der Geschichte erzählt. Früher bist du also mit den Eskimos gereist und warst in Alaska mit ihnen auch auf der Jagd?
Traveled with the Eskimos, but you were in Alaska also for hunting.
Well, I was living.
Nun, ich lebte in einem Inuit-Dorf unter Jägern und Sammlern, ja, und wir waren weit weg von der nächsten Straße. Entsprechend aßen wir, was wir jagten und sammelten. Und wenn die Gänse kamen, dann jagst und isst du eben Gänse. Wenn der Lachs den Fluss hinaufkommt, isst du Lachs. Und mit dem Auftauchen des Karibus aßen wir vor allem Karibufleisch, trockneten oder, ja, es klingt eher wie ein Witz, aber auch Eskimos haben Kühl- und Gefrierschränke, weil sie ja auch darin ihre Nahrung langfristig außerhalb der Saison aufbewahren konnten, obwohl sie immer frische Nahrung bevorzugen. Ja, und ich kenne alle möglichen Dinge, die meisten Leute nur nie in Betracht ziehen würden, einschließlich Grizzlybärherzen und so weiter. Und dabei bin ich absolut kein abenteuerlustiger Esser. Das sind nur Dinge, die um mich herum waren und dass du zu jemandem nach Hause gehst, wo es nun einmal solche Sachen zu essen gibt, beziehungsweise was sie dir anbieten. Und das meiste davon war einfach so für mich in Ordnung. Mit anderen Worten, war ich damals so ziemlich aus Karibu und Elch gemacht, mit etwas Fleisch drüber. Und da draußen gab es genug Gefahren für mich als junger Mann. War ich aber so in der Idee des Abenteuers und des Jagens und der damit verbundenen Spannung verliebt. Und, es waren damals die 1960er Jahre, als ich in Thailand aufwuchs, weißt du, und ich las da so Zeitschriften wie Field und Stream oder Outdoor Life und so weiter. Es schien mir eben, dass dies eine natürliche Art für den Menschen war, zu kommunizieren und so in Kontakt mit der Natur zu kommen, indem sie jagen und somit auch töten. Damals gab es im Gegensatz zu heute so etwas wie einen Naturfotografen oder Naturschriftsteller nicht wirklich als Beruf, oder? Und langsam über die Zeiten hinweg begann ich mich zu verändern. Ich fing an, die Natur mehr und mehr zu lieben. Vor allem die Dinge, die lebendig sind. Und durch die Jagd fühlte ich mich zunehmend schlecht. Und dann die Reisen mit meinem Freund Clarence Wood. Natürlich, wenn ich mit Clarence weiterreisen würde, würde ich sicher ein großartiger Wolfsjäger. Und ich jagte natürlich auch Wölfe mit ihm. Und ich wurde sogar ziemlich gut darin. Ich hatte übrigens immer großes Glück, wenn es um das eigentliche Töten ging. Ich war zwar kein so hervorragender Schütze. Ich war gut, aber nicht so wie manch anderer Jäger. Und ich hatte auch keine magischen Fähigkeiten. Aber irgendwie tauchte immer ein Tier auf, wodurch ich erfolgreich bei der Jagd war. Und gerade jetzt, in diesem Moment, in dem ich mit dir spreche, sitze ich auf einem Stuhl, der von der Haut eines riesigen Grizzlybären bedeckt ist. Es ist der letzte Bär, der letzte Grizzlybär, den ich getötet habe. Das war das letzte Mal für eine sehr lange Zeit, abgesehen von einem Grizzlybären, den ich mit meinem Freund Clarence Wood töten musste, der direkt auf uns zukam und wir absolut keine Möglichkeit mehr zur Flucht hatten. Also musste ich natürlich schießen. Danach hörte ich für immer zu töten auf. Ich helfe meinen Freunden bei der Jagd nach Karibus oder Elch, aber sie müssen das Tier dann selbst erlegen, während ich dann wieder beim Tragen oder all die andere harte Arbeit helfe. Im Gegenzug bekomme ich dann immer etwas Fleisch ab. Mit dieser Regelung bin ich immer sehr zufrieden. Ich spüre mittlerweile das Gewicht aller dieser von mir getöteten Seelen, die auf mir lasten, ja, sehr real sogar. Wie zum Beispiel mein erstes Treffen mit diesem schwarzen Wolf Romeo, den ich ja 6 Jahre kennenlernen durfte. Und es war nicht so, dass es keine Veränderungen gab. Ich war ja damals schon vor ihm da. Diese Erinnerung an ihn, während ich das Buch schrieb, nachdem er weg war. Weißt du, ich habe wirklich das Gefühl, dass es meine Pflicht ist. Und es ist meine Buße, in einem sehr realen Sinn, diesem so besonderen Wolf, seinem Leben und seinen Tod einen Sinn zu geben, indem ich möglichst viele Leute mit seiner Geschichte erreiche.
Matter as much as they can and to reach as many people as I can. It's a very a universal story.
Man könnte sagen, es geht um die Geschichte dieses wilden Wolfs, der auf wundersame Weise auftauchte und mit Hunden und immer neuen Menschen spielte, während er am Rande einer kleinen Stadt mit 30.000 Einwohnern 6 Jahre lebte. Er würde quasi in den Hinterhöfen der Leute auftauchen. Es war ja nicht so, als wäre er in einem Naturschutzgebiet mit einem Zaun drumherum gewesen. Er war frei, konnte kommen und gehen, wann und wohin er wollte. Und es war wie ein Wunder. Zuerst einmal, dass er überhaupt da war. Und es war ein Wunder, dass er so lange überlebte. Und so viele Menschen wollten ihn auch dort nicht haben, weil sie dachten, es sei nicht sicher. Ich meine, wir alle haben unsere Geschichten darüber, was Wölfe tun, oder? Ihr die Geschichten der Gebrüder Grimm mit ihrem Rotkäppchen, in Russland die Geschichte der 3 kleinen Schweine, die immer vom Wolf gefressen werden, oder um Himmels Willen gleich die Großmutter. Und doch, wenn wir uns die wirklichen Fälle anschauen, bleibt von diesen Geschichten nichts mehr übrig. Ironischerweise sind Haushunde viel gefährlicher als Wölfe. Und vor allem wir sind viel gefährlicher für uns selbst. Oder wusstest du, dass in den USA alleine jährlich über 20.000 Menschen in der Notaufnahme eingeliefert werden, da sie auf ihrer eigenen Toilette verunglückten? Warum ich das weiß? Als mein eigener Vater 90 Jahre alt war und nicht mehr so gut auf seinen Beinen stehen konnte, hatte er einen solchen Unfall und schlug mit seinem Kopf auf den Toilettenrand auf, brach den Toilettensitz und wurde danach bewusstlos.
Was unsteady on his feet and he slipped and fell and hit his head on the toilet and broke the seat and knocked himself unconscious.
Oh dear.
That's how I knew about the 20,000 people thing. But
in der gesamten Geschichte Alaskas gibt es nur einen Fall von einer Person, die von einem wilden, gesunden Wolf getötet und anschließend wohl auch gefressen wurde. Wölfe in Gefangenschaft sind natürlich eine andere Sache und nur bedingt mit freilebenden Wölfen zu vergleichen. Und auch die, die an Tollwut erkrankten und dann Menschen bissen, die schließlich daran starben. Aber das ist eine Krankheit, bei der natürlich die Tiere den Verstand verloren haben. Absolut sicher. Es handelte sich aber nur um eine Person im Jahre 2010. Und all die anderen Geschichten, einschließlich der Geschichten, über die mein Freund Clarence Wood zu berichten weiß, verschwinden dann einfach. Und immer wenn ich konkret nachfrage, also wer oder wie oder was, ich habe viele Leute in der Vergangenheit gesprochen, als solche Geschichten um einen menschenfressenden Wolf oft erzählt wurden. Und ich sagte, nun, gebt mir doch einfach einen Namen. Aber dann kam da nichts von ihnen zurück. Vor allem keine Fakten. Ja, wir haben ein interessantes Thema. Diese widersprüchliche Beziehung zu Wölfen, unsere Geschichten darüber, wie gefährlich sie waren und sind. Und doch muss irgendwann ein Wolf gekommen sein, um sich an unserem Feuer niederzulassen. Nicht einmal, sondern wohl viele Male, damit alle auf der ganzen Welt, die den Menschen zugewandten Seelen der Wölfe zu unseren Füßen liegen haben. Und damit meine ich unsere heutigen Haushunde, der beste Freund des Menschen, der im Gegensatz aber wohl irgendwie auch aus der schlimmsten Angst des Menschen entstanden sein muss. Und irgendwie müssen wir eine besondere Beziehung gehabt haben, selbst als sie noch Wölfe waren. Und viele indianische Stämme sprachen von Wölfen als Freunde oder Gefährten, aber eben noch nicht als Haustiere. Mit den Hunden hatten sie aber auch noch Wölfe. Aber ja, es gab auch Wölfe und immer wenn sie jagten, besonders einige der Indianer der Western Plains, wurde für die Wölfe etwas hinterlassen. Und das war ein wichtiger Teil, denn sie glaubten, dass die Wölfe ihnen tatsächlich helfen würden. Wenn sie in der Wildnis verloren oder gestrandet wären, glaubten sie auch daran, dass ein Wolf sie und ihre Geschichten somit retten würde. Genau wie bei den Seeleuten die Geschichten über Delfine. Weißt du, wenn es ein Hund ist, ist es in Ordnung, aber wehe, wenn es ein Wolf ist, dann ist es schlimm. Und so schlägt das Herz vieler. Ja, entschuldige. Ich denke, das alles kommt daher, dass wir in Wirklichkeit glauben, dass Wölfe so gefährlich sind, weil sie sich auch für unsere Nahrung interessieren. Ja, sie essen unsere Karibus oder was auch immer und wir denken, dass all diese Tiere unser Eigentum sind und wir mit den Wölfen somit in Konkurrenz stehen. Aber wir sind in Wirklichkeit das Raubtier, das an der Spitze der Nahrungskette steht. Wir sind die dominantesten Raubtiere, die dieser Planet je zu Gesicht bekommen hat. Alles, was du tun musst, ist, Löwen und Hyänen in einer Tiersendung zu beobachten, um zu sehen, wie sehr sie sich gegenseitig anfeinden, ebenso wie es Wölfe und Grizzlies tun. Na klar, ab und an tolerieren sie sich, aber die meiste Zeit hegen sie eine tiefe Abneigung, meiner Meinung nach, weil sie sich als Wettbewerber begreifen. Und hier kommt dieser Wolf Romeo, um den Menschen eine völlig unerwartete Seite eines Wolfverhaltens zu zeigen. Eine Seite der Toleranz gegenüber allem, was man von einem wildlebenden Wolf nicht erwarten würde. Denen gegenüber, wie ich ja bereits sagte, von denen er nicht einmal gefüttert wurde. Und er war da und blieb für 6 Jahre unter uns.
Feed by people. And he was there and stayed for a little of 6 years.
Yes, but again, ja. You know.
Aber noch einmal, weißt du, musst du dich daran erinnern, dass einst ein Wolf sich an unserem Feuer niedergelassen haben muss, entweder metaphorisch oder tatsächlich, nicht nur einmal, sondern viele. Viele Male auf der ganzen Welt. Und ich denke, das reicht sehr weit zurück in die Vergangenheit. Anthropologen, die die Geschichte des Menschen studieren, haben Überreste von Hunden gefunden, begraben und verbunden mit Menschen bereits vor über 35.000 Jahren, was weit mehr ist als die menschliche Zivilisation, über die wir Kenntnis haben. Und du weißt schon, wie alt die Pyramiden zum Beispiel sind, also älter als Babylon vor 5000 Jahren und reichen damit mindestens weitere 20.000 Jahre in die Vergangenheit zurück. So lange schon sind wir bereits mit Hunden befreundet. Wir müssen sehr gute Beziehungen zu Wölfen haben, damit all dies geschehen konnte. Und dieser eine Wolf war eine Erinnerung daran. Und der Grund, warum wir dieses nicht mehr sehen, ist, dass jedes Mal, wenn ein Wolf in unserer Nähe auftaucht, wir der Meinung sind, dass etwas Schlimmes passiert oder aber er endet gleich wieder als toter Wolf. Und ich habe schon mehrfach gesellige Wölfe gesehen. Zwar nicht in diesem Umfang, wie es bei Romeo der Fall war, aber sicherlich gibt es sie. Als Lewis und Clark 1802 über den Kontinent bis zum Pazifik marschierten und als die Vereinigten Staaten kaum als ein Land zu bezeichnen waren, da trafen sie natürlich auf Millionen von Tieren in dieser riesigen amerikanischen Serengeti, den sogenannten Great Plains. Und unter ihnen sahen sie viele Wölfe, die sie die Hirten des Büffels nannten und ihn nie anders zur Sorge gaben. Viele Grenzbewohner sprachen allerdings über die Gefahren, die von Grizzlies ausgingen, aber nie vom Wolf. Sie sahen sie eher als eine Art Belästigung an, während die indianischen Stämme rund um die Great Plains genau das Gegenteil dachten. Sie respektierten die Wölfe und dachten, sie seien ihre Brüder. Interessanterweise hatten die Eskimos, unter denen ich im Norden Alaskas lebte, nicht diese Art von spiritueller Verbindung. Sie sahen Wölfe zwar als ein besonderes Tier, was er zweifellos ja auch ist, wichtig und mächtig und möglicherweise auch gefährlich. Aber ihre Haltung gegenüber Wölfen war eher wie unsere und es war eher wie bei einigen Stämmen der Great Plains, wie zum Beispiel den Shoshone-Indianern, die enge Beziehung zu Wölfen hatten, die ihnen von Ort zu Ort an ihren Lagern folgten und dort am Rande lebten, ohne sie sogar füttern zu müssen.
Interesting. Okay. So,
da bekommt man also ganz unterschiedliche Perspektiven. Jetzt gerade, wo ich über Wölfe in Deutschland nachdenke, schauen wir uns die Geschichten an und du hast ja bereits die Märchen der Gebrüder Grimm erwähnt und wie kontrovers das Thema hier und natürlich auch in Deutschland gegenwärtig diskutiert wird. Denn wir wissen ja, wie sehr die Rückkehr des Wolfs hier in Nordamerika und auch vor allem in Deutschland mit all den politischen Problemen verknüpft ist. Dieser ganze sogenannte Hype, der sich in Bezug auf diese Dinge abspielt. Die potenziell gefährlichen Wölfe, die glücklicherweise von der EU stark geschützt werden. Aber was sollen wir mit dem Wolf machen, wurde immer wieder gefragt.
Es ist eine grundsätzliche Diskussion in Deutschland, wie man mit Wölfen umgehen soll, wie man es schafft, mit ihnen zu leben oder sie noch einmal auszurotten. Also wirklich, ich denke, wir müssen uns anpassen, um wirklich zu lernen, dass der Wolf wieder hier ist. Und wir müssen uns irgendwie arrangieren, dass wir es schaffen, mit dem Wolf zu leben, wie wir es bereits in der Vergangenheit getan haben.
It's a hot discussion here in Germany right now, how to relate to wolves, how to manage to live with them or eradicate them once more or things like that. So really it's I think we have to adapt to relearn that the predator is back here and we have to somehow arrange to manage to live with a wolf as we did in our pastimes.
Ja, aber du musst wissen, sobald wir zu landwirtschaftlich arbeitenden Menschen wurden, führte die Zivilisation zu Bauernhöfen und Viehhaltung. Und Viehhaltung führt zu Konflikten mit Wildtieren, die viel essen. Und das reicht eine lange Zeit zurück. Denke daran, Wölfe wurden fast in ganz Europa ausgerottet. Ein großer Teil der Vereinigten Staaten durchlief ebenfalls einen solchen Konflikt. Und so ist es nichts Neues. Und dieser kommt nun durch die Rückkehr des Wolfes zurück. Wölfe sind einfach wunderbare Reisende, die hunderte oder sogar mehr als 1000 Kilometer zurücklegen können. Die Satellitenaufzeichnungen dokumentieren ihre Reisebewegungen und somit diese erstaunlichen Entfernungen, die sie zurücklegen können. Und so können sie sich sehr schnell in neuen Gegenden ansiedeln. Und wenn sie auf günstige Bedingungen treffen, vermehren sie sich. Und so kommen sie dahin zurück, wohin wir ihnen diese Rückkehr erlauben oder aber auch, wo sie sich selber wieder ansiedeln.
They come back wherever we allow them to or where we reintroduce them. We've had that same problem in
Weißt du, wir hatten das gleiche Problem im Yellowstone Nationalpark. Ich bekam jüngst eine E-Mail von meinem Kollegen und Freund Doug Smith, der für mich dort vor Ort ist. Ein Biologe und einer der Hauptarchitekten der Wiederansiedlung von Wölfen im Yellowstone Nationalpark. Weißt du, es waren 25 Wölfe damals, vor 30 Jahren oder so. Und das sorgte damals für die gleiche Art von politischen Konflikten, einfach weil die Bauern und die Viehzüchter dieses Vorhaben hassten. Sie sagten, Nun, wir haben die Wölfe doch ausgerottet und jetzt werden sie hier wieder angesiedelt. Und nicht nur, dass etwa andere Wölfe Wölfe wären, nein, es sind die gleichen Wölfe. Wolfshasser aber sind ja nichts wirklich Neues. In Alaska sind die Meinungen sehr zwiegespalten, so dass es Leute gibt, die denken, sie seien so hochentwickelt, dass sie eine Art spirituelles Über von einem anderen Planeten oder gar Universum sind.
Think too highly of wolves and imagine them to be some sort of spiritual uber being from another planet or universe to on the other end of the spectrum think of them as
am anderen Ende des Spektrums werden die Wölfe dann als vierbeinige Schaben angesehen, die ausgerottet gehören. Und dazwischen die überwiegende Anzahl von Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, die meisten von ihnen sind nicht sehr gut informiert und kümmern sich somit nicht wirklich darum. Sie wissen, dass es ein kompliziertes Thema ist. Und vor allem Europa zeigte mir, warum es ein so kompliziertes Thema hier in Alaska sein sollte. Wir haben Gebiete, die kaum Menschen und somit kaum Landwirtschaft kennen. Es gibt einige, ja, nicht sehr viele. Und der größte Teil der Zivilisation ist Straße. Ansonsten nur Wildnis. Genau hier bei mir zu Hause. Wenn ich abends die Tür öffne und Wölfe heulen höre, bin ich überhaupt nicht überrascht. In der Tat, ich habe sie schon oft gehört, besonders wenn Lachse den Fluss hinaufkommen, versammeln sie sich genau so wie Bären, um eine leichte Beute zu machen. Sicher, wir denken ja nicht daran, dass Wölfe Fische essen, aber sie tun es. Wissenschaftler untersuchten die Nahrungsgewohnheiten genau. Spuren von Rückständen, du weißt schon, um Rückschlüsse zu ziehen, was die Tiere gefressen haben. Oder sie benutzten Haare. Und sie fanden heraus, dass Wölfe im Südosten Alaskas eine überraschende Menge an maritimen Lebewesen auf ihrem Speiseplan haben. Es ist also recht komplex und man kann, wie ich schon einige Male während des Gesprächs getan habe, irgendwo anfangen und ganz woanders enden. Und irgendwie ist es so kompliziert, so komplex, eben ein sehr konfliktreiches Netz, das uns alle betrifft.
And somehow it's this complicated, complex and very conflicted web that involves us, it involves wolves, it involves dogs. And it's really...
Es geht um Wölfe und es geht damit aber auch um Hunde. Es gibt wirklich keine zweite Beziehung wie die zu unseren Hunden auf diesem Planeten, die so nah und doch so widersprüchlich ist. Und wenn du Hunde siehst, musst du dich daran erinnern, egal ob Schnauzer, Dackel oder irischer Wolfshund, sie alle sind zu 98% genetisch Wolf. Man muss sich wirklich immer wieder daran erinnern. Es ist auf jeden Fall schon verrückt. Und wir lieben unsere Hunde, hassen oder fürchten aber den Wolf, außer diejenigen von uns, die anders denken. Oder aber viele von uns aufgrund einer falschen Vorstellung einer ländlichen Romantik anstelle einer rein pragmatischen Vorstellung vom Leben mit großen Wildtieren. Es ist immer viel zuziger Arbeit und man muss immer bereit sein, neu über das Land nachzudenken. Und die große Frage ist, ob wir dazu bereit sind. Sicher, weißt du, das ist immer die Frage und es ist eine Frage, die immer noch offen ist.
That's always the question and it's a question that is still just hanging out there because of course wolves were.
Denn natürlich waren Wölfe vor 1000 Jahren viel verbreiteter als heute und es liegt nicht etwa daran, dass sie von Natur aus ausgestorben sind. Es ist, weil wir sie ausrotteten, sie auslöschten.
Sorry. To get them out of the landscape.
Yeah. Nick, I wonder.
Nick, ich frage mich, ob du jemals in der Lage warst, einen Wolfsgegner in einen Unterstützer auf einer eher persönlichen Basis zu verwandeln. Ich meine, wenn ich dich so reden höre, dir genau zuhöre, merke ich einfach, dass du genau weißt, wovon du redest. All die Komplexität und die Bedeutung, Zusammenhänge im Leben von uns Menschen. Ich vermute, du würdest meine Frage mit einem Ja beantworten, oder? Wenn man die Frage stellt, ob man jeweils einen Gegner in einen Befürworter verwandelte?
I guess you would say yes when I ask the question if you ever turn an opponent into a wolf supporter. Did you?
Ich weiß nicht, ob mir das je gelungen ist. Weißt du, das ist so, als würde man mich fragen, ob ich ein Anhänger von Donald Trump werden könnte. Aber Wolfsgegner sind nicht meine primäre Zielgruppe. Denn Menschen wie diese, die so überzeugt von einer Sache sind, die die Fakten anzweifeln oder gar nicht kennen, die sind fast unmöglich zu bekehren. Und das versuche ich auch gar nicht erst. Ich hingegen will Menschen erreichen, die noch keine vorgefasste Meinung haben. Das ist mein Zielpublikum. Ich möchte, dass sich die Menschen um die Natur kümmern. Ich möchte, dass sich die Menschen um Wölfe kümmern, weil sie eine Verkörperung der Natur sind. Und ich bekomme Reaktionen von diesen Leuten. Jeden Tag erhalte ich E-Mails von Menschen auf der ganzen Welt, die total begeistert sind. Natürlich stammen die meisten von ihnen aus den USA. Sie sagen mir zum Beispiel, dass sie mein Buch Ein Wolf namens Romeo mitten im Herzen traf. Ich merke dabei, wie emotional berührt sie sind.
Totally thrilled. Of course, most of them are in the U.S., but where they say that my book, A Wolf Called Romeo, just struck them in their heart, and they were very emotional about it.
Ich halte oft Vorträge an Bord von Kreuzfahrtschiffen hier in Alaska. Manches Mal sind 300 bis 500 Leute im Publikum, und ich mache das den ganzen Sommer über seit nunmehr 5 Jahren. Während der Präsentation zu Ein Wolf namens Romeo gibt es auch viele Menschen im Publikum, die mit ihren Tränen zu kämpfen haben. Und viele Leute kommen nach dem Vortrag zu mir, um mir die Hand zu schütteln, vielleicht ein Buch zu kaufen oder ein Buch von mir signieren zu lassen. Und einige von ihnen sind immer noch sehr emotional. Sie kommen einfach zu mir, um mich zu umarmen. Ich hatte schon Vietnam-Veteranen, die selber Verluste erlitten, weil dies für sie nicht nur eine Geschichte eines Wolfes ist. Vielmehr ist es eine Geschichte über Liebe und Verlust und den Umgang damit.
Vietnam veterans who experienced some loss, because this is not just the story of this wolf. This is a story about love and loss and dealing with it. I have people whose dog died, you know, some rough looking farmer.
Einst kam ein eher grob aussehender Farmer aus Neuseeland zu mir, der sich an den Verlust seines Hundes erinnert fühlte und zu weinen anfing, während er mir erzählte, wie sehr ihn die Geschichte an seinen Hund erinnerte, an den Schmerz und seine Verbindung zu ihm. Das zeigt mir vieles, und ich möchte, dass sich die Leute darum kümmern. Ich hasse es zwar irgendwie zu sagen, aber ich will auch, dass die Menschen emotional werden, weil sie sich nur dann intensiv um etwas kümmern und versuchen, die Welt zu verändern. Und ich will eine Welt, in der es Wölfe gibt. Ich zweifle nicht daran, dass sie nicht überall sein sollten. Ich denke, es könnte in einigen Fällen sogar ein politischer Fehler sein und tatsächlich schlecht für die Wölfe, sie wieder in Länder einzugliedern, aus denen sie schon lange verschwunden sind, wo es keinen Plan gibt, wie man sie managt, weißt du, oder vielleicht Nahrung vorfinden, damit sie sich nicht an Schafen oder Kühen zu schaffen machen. Das wäre eine schlechte Idee, die dazu führen würde, Wölfe zu töten. Und es wird mit wütenden Menschen enden, die sich dann in ihrer Behauptung bestätigt fühlen, dass Wölfe schlecht seien und so weiter. Aber wir brauchen eine natürliche Welt, in der Spitzenprädatoren leben. Es sei denn, wir wollen sehr, sehr einsam sein. Und genau dahin steuern wir derzeit. Sicher, das ist eine Zeit der Massenmedien. Und wir reden über alles, von großen weißen Haien bis zu Tigern und Wölfen, ja. Und diese Spezies schrumpfen im Laufe unseres Lebens immer mehr. Es sieht im Moment nicht sehr gut aus. Und das ist mein Versuch, nicht nur für die Wölfe, sondern für alles, wofür sie stehen, für Wildnis und ursprüngliche Lebensräume zu kämpfen. Denn Wildnis findet nicht im Vakuum statt. Es passiert, weil wir es wollen. Und wenn es den Leuten egal ist, dann droht automatisch die höchste Gefahr. Weißt du, darum geht es. Ich meine, jetzt weißt du, ob ich mich zurückhalte, aber auch politisch sein kann.
And when people don't care, that's where the danger is.
Yeah.
You know, and that's the same thing. I mean, that's how, you know, if I can get back and be political, you know, that's how we ended up with the president.
So sind wir schließlich bei einem Präsidenten gelandet, den wir im Moment haben, weil ein paar Leute sich nicht genug darum kümmerten, um wählen zu gehen. Er wurde also vor allem von den Leuten gewählt, die überhaupt nicht zur Wahl erschienen sind. Mein Vater hat 5 Präsidenten in den USA erlebt, beginnend mit Eisenhower. Die Vereidigung von John F. Kennedy habe ich als 6-Jähriger erlebt. Ich sah Präsident Nixon mit eigenen Augen aus einiger Entfernung. Und doch ist das etwas anderes. Aber ich schweife ab und wir sollten zum Thema Wolf zurückkehren. Nochmals, ich bin so ein Fan der Wissenschaft und von Tatsachen. Ja, das ist es, was mich am meisten aufregt, wenn Fakten und Wissenschaften aus reiner Ideologie aus dem Fenster geworfen werden. Dann ist das auch immer ein Ende. Und es geschieht hier derzeit im großen Stil. Weißt du, es geht mir vielmehr um die Wolf-Epistemologie, um Tatsachen, das Streben und die Liebe zu Wissen und Wahrheit. Ohne dieses Wissen können Wölfe alles sein, was man ihnen zudichten will. Jede Gefahr kann dann von ihnen ausgehen. Sie haben gestern 5000 Menschen getötet. Hast du das gehört?
Nick,
ich habe gerade den Pavarotti der Wölfe für dich. Es sind einige unglaublich schöne Tonaufnahmen und natürlich stammen diese von Romeo. Und wenn du zustimmst, möchte ich unseren Zuhörern eine kleine Vorstellung davon geben, wie der Pavarotti unter den Wölfen so klingt. Deshalb habe ich da einen kleinen Einspieler vorbereitet, den ich jetzt gerne abspielen würde. Vielleicht kannst du dann bitte danach einmal erklären, warum wir hier den Pavarotti der Wölfe heulen gehört haben.
Soundclip on it, and I would love to play it, and maybe then you can give a little bit more explanation why we hear the Pavarotti of wolves howling.
Okay,
mach schon.
Okay, let me see if I click the right button here, and here it comes.
Das ist er also, das ist Romeo. Oh ja, ich weiß, ich kenne diese Stimme sehr gut. Wölfe sind wie Menschen, die wir alle gerne singen, aber einige von uns sind viel besser daran als andere. Und er hatte einfach diesen unglaublichen Stimmumfang. Seine Stimme war so voll und quasi mühelos, konnte hochsteigen, wie er es wollte. Ich meine, wirklich, das war ganz er. Sein Heulen war eher opernhaft. Und ja, ich habe viele Waldkreuze gehört, aber noch nie einen Wolf wie Romeo. Wie er es so oft schaffte, so laut zu sein. Und ich würde sagen, dass ich seine Stimme unter hunderten Wölfen sofort wiedererkennen würde. Stammt die Aufnahme eigentlich von dir? Nein, sondern von meinem Freund Rick Walker. Es war nur einige hundert Meter von der Hintertür unseres Hauses entfernt. Rick Walker war ein Tierarzt, der in Juneau lebte, den ich allerdings nicht sehr gut kannte. Wir haben unsere Haustiere manches Mal zu ihm gebracht. Aber über diesen Wolf wurden wir zu besten Freunden. Und das war nicht das Einzige, was bemerkenswert war, dass Romeo mich dazu brachte, mich mit Menschen zu befreunden oder Freundschaften zu vertiefen.
Das war das eine Ding, das remarkable war, die Extent, zu which I either became friends with people or deepened friendships.
Mm-hmm.
And in some cases it went the other way.
In anderen Fällen ist es allerdings in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Viele erinnerten sich an diesen Wolf, der am Rande einer Gemeinschaft von 30.000 Menschen lebte. Jeder wusste praktisch von ihm und er war in der Zeitung, stand auf der Titelseite. Ich weiß nicht, wie viele Titelseiten, Geschichten oder Fotos in über 6 Jahren über Romeo insgesamt in den Zeitungen standen. Und er wurde zu einer Art Resonanzboden und wurde wirklich Teil der Geschichte von Juneau, Alaska und darüber, wer wir als Gemeinschaft waren. Und es war so eine erstaunliche Zeit, denn viele Alaskaner, wie ich bereits sagte, sind nicht sehr tolerant gegenüber wilden Tieren. Und sie haben keine gute Meinung über sie, andere aber lieben sie.
Many Alaskans, as I've indicated, are not very tolerant of wild animals, and they have strong opinions about them. But some love them. Mm-hmm. And what was really interesting was that so.
Es war wirklich interessant, dass so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Meinungen hier lebten. Und nicht nur diese, sondern auch die offiziellen Behörden. Du weißt schon, die State Wildlife Trooper, das State Department, Fish and Games, die lokale Polizei, der US Forest Service, die für das Gebiet zuständig sind, das Teil eines Waldes ist, in dem Romeo sich die meiste Zeit aufhielt, ein riesiger Nationalwald, der beinahe grenzenlos erscheint. Ich denke, er ist groß genug, um Teile von Deutschland zu bedecken.
Huge national forest that goes on and on and on forever. I think it's big enough to cover Germany, the strongest national forest.
Just
but anyway, everybody took a step.
Jeder trat also einen Schritt zurück und atmete tief durch. Und dieser Wolf sollte einfach da sein, auch wenn viele Menschen ihn hätten töten können. Oder die Behörden hätten ihn entfernen können, wenn sie sagten, dass er gefährlich gewesen wäre. Und stattdessen ließen alle diese Magie geschehen. Und der Sinn für Gemeinschaft ist immer noch da. Wenn du heute nach Juneau, Alaska gehst, so gibt es beispielsweise zwei Straßen, die nach diesem Wolf benannt sind. Es gab ein Café und ein nach diesem Wolf benanntes Bier in einer Stadt. Es gibt eine Bronzetafel eines weltberühmten Bronzekünstlers auf dem Weg zu den Nugget Falls, die eine besondere Erinnerung darstellt. Und natürlich das Mendenhall Glacier Visitor Center. Dort gibt es eine Ausstellung, die ich unterstützt habe, um sie zu realisieren.
There's an exhibit there that I helped make happen. Well, actually, in the end, it was me for 7 years.
Am Ende war ich es, der 7 Jahre lang mit daran gearbeitet hat, es möglich zu machen. In den letzten 2 Jahren wurde es von rund 500.000 Menschen besucht, und so werden in den nächsten Jahren immer mehr Menschen Romeo gedenken. Für die meisten von uns ist dies alles noch ein sehr realer Teil von Juneau, Alaska. Und ein großer Teil der Art und Weise unseres Lebens, wie wir sind, und das ist so, wie es sein sollte.
Juneau, Alaska, and very much a part of our lives, consciousness, and the way we are, and that's as it should be. And by the way, you asked a question a long time ago.
Du hattest übrigens schon seit längerer Zeit danach gefragt und ich habe bis jetzt nie wirklich darauf geantwortet. Deine Frage bezog sich über das Schreiben dieses Buches. Schreiben bedeutet für mich, mir die Dinge selbst zu erklären. Zuerst erschien mir die Geschichte so unglaublich und kompliziert. Wie eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, und ich glaubte ehrlich gesagt nicht, dass ich in der Lage war, ein Buch darüber zu schreiben, weil es sich ins Nirgendwo hätte verlaufen können. Als ich ihn zuerst sah, diesen Wolf, dachte ich, was für ein Wunder, dass es diesen Wolf gibt. Und mein zweiter Gedanke war sofort, mein Gott, er ist tot. Okay, was soll ich machen? Von dort aus ging es dann einfach weiter und aus all diesen einzelnen Begebenheiten wurde eine in sich stimmige runde Geschichte, die sich aus komplizierten Geschichten miteinander verflochten hat und die Geschichte aller Wölfe somit miteinander verband. Die Geschichte dieses Wolfes ist auch die Geschichte von uns als ein Volk mit Wölfen, die Geschichte von Hunden und Wölfen. Ich besitze jetzt meine eigene Geschichte mit Wölfen. Es gibt all diese Dinge, die man in der Luft jonglieren kann. Ursprünglich begann ich, ein Drehbuch darüber zu schreiben. Doch als ich darüber mit einem befreundeten Drehbuchautoren sprach, riet er mir von der Mühe ab. Solange du keine Verbindung zur Filmbranche hast, wird es nie verfilmt werden, egal wie gut es ist. Wenn du ein Schriftsteller bist, sagte er, schreib lieber ein Buch darüber. Und wenn es so sein soll, dann wird eines Tages eben ein Film daraus. Damit habe ich mich abgefunden.
Ja.
Ja. Übrigens war Romeo bereits mehr als über ein Jahr tot, als ich mit dem Schreiben des Buches überhaupt anfing. Und es war unglaublich schwierig. Ich brauchte 3 Jahre und habe mein ganzes Leben für diese Zeit quasi auf Eis gelegt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es geschafft habe, das alles zu meistern. Es war einfach so intensiv. Wenn ich schreibe, dann meine ich es sehr ernst damit und investiere viel Zeit. Im Laufe der Geschichte wurde ich einfach jemand anderes. Ich wusste schon immer, wie die Dinge laufen sollten. Ich ging morgens spazieren und ging dann zum Computer, las mir meinen Text durch und schaute nach, wer mir in diesem Zusammenhang etwas geschrieben hat. Und so ging es voran. Und weißt du, wenn du mir jemals gesagt hättest, dass das Buch ein Erfolg werden sollte, dann wäre ich mehr als überrascht gewesen, dass ich es überhaupt schreiben konnte. Ich wusste, wenn ich in der Lage wäre, das Buch zu vollenden, dass ich damit etwas zu sagen hätte und dass es auch tiefgründig sein würde. Aber auch hier ist es für mich das Wichtigste, die Menschen zur Achtsamkeit zu bewegen und das Leben und den Tod dieses Wolfes zu ehren.
I would have been surprised that I was able to write it. I knew if I was able to pull it off, that I would have something to say and that it would be profound. But again, for me, the most important thing about this is to make people care and to make the life and death of this wolf count.
Okay.
And we've sort of measured over, gone around and around and around this whole idea about his death. And of course, this is not some big mystery. This is a Shakespearean tragedy.
In gewisser Weise ist dieses wie eine Shakespeare-Tragödie. Aber deshalb haben wir ihn nicht Romeo genannt. Der Name Romeo stammt übrigens von meiner Frau Sherry. Ja, denn ja, dank unseres kleinen Labrador-Retrievers, die sich mit Romeo anfreundete, kam meiner Frau der Name Romeo plötzlich in den Sinn. Und sie fing an, ihn so zu nennen. Und jeder fing an, ihn dann so zu nennen. Und so wurde er schließlich Romeo. Für mich bedeutete es, dass dieser Wolf ein besonderer war, geprägt von seinem eigenen Charakter und den Umständen in einem beinahe unvermeidlichen Schicksal. Es ist, wie wir alle wissen, dass Romeo und Julia sterben. Weißt du, und ich konzentriere mich auf Shakespeare, da ich glaube, alles, was ich jemals über Geschichten erzählen gelernt habe, habe ich von Shakespeare gelernt.
Romeo and Juliet die, come on, you know, or that Othello is doomed. And so is Macbeth, you know, and I focus on Shakespeare because I believe that everything I ever knew about storytelling I learned from Shakespeare.
All right.
And so it was. And yes, eventually he met the wrong two.
Schließlich traf er die zwei Leute, also die beiden soziopathischen Mörder, am falschen Tag. Einer von ihnen war ein bereits als Verbrecher polizeilich anbekannter. Sie haben ihn nur zum Spaß geschossen, nur weil sie wussten, dass es den Menschen so viel Schmerz bereiten würde. Aber sie wurden letztendlich erwischt, was nicht einfach war. Es waren dabei hauptsächlich Freunde von Romeo, besonders ein Mann namens Terry Robinson, der sich natürlich auch im Buch wiederfindet.
Friends of Romeo, especially a man named Harry Robinson, who you would meet in the book, who had a very unique relationship with the wolf, even closer than I, because he inserted himself in the wolf's life while I stepped back. Not sure the right thing to do, but anyway, they were convicted and tried.
Sie wurden verurteilt und vor Gericht gestellt. Die Zeitungen berichteten in Schlagzeilen darüber, der Gerichtssaal war voll. Und natürlich ist das Leben eines Wolfes im Staat Alaska nicht viel wert. Diesen Typen ist deshalb auch nicht viel passiert und wir alle gingen davon aus, dass sie aus Alaska wegziehen würden. Ich fragte mich, wie genau geht man mit so etwas um? Weißt du, was machst du? Und die Antwort ist sehr einfach. Das ist es, was ich tue. Ich erzähle diese Wolfsgeschichte immer und immer wieder, denn damit kommt er jedes Mal wieder zurück. Jedes Mal.
I tell this wolf story again and again. And every time he comes back. Every time. And he's alive.
Es ist dann beinahe so, als würde er leben und über sein Leben und seinen Tod erzählen, was die Menschen immer sehr berührt. Und was den Mörder betrifft, was ist das Traurige daran? Was für einsame, wütende Männer müssen das sein? Ich verzeihe ihnen nicht. Ich vergebe ihnen nicht, aber ich hasse sie nicht. Ich denke nur nicht an sie. Das ist übrigens ein Zitat im Buch, was sehr wahr ist. Die Last, die wir tragen. Liebe. Ja. Und das ist es, was am Ende zählt. Auf jeden Fall. Es wird immer Böses geben. In dieser Welt gibt es immer schlechte Dinge. Aber was zählt ist, wie wir auf diese Dinge reagieren. Das ist es, was darüber entscheidet, welche Art von Person oder Mensch wir sind.
Matters is how we respond to those things. That's what decides what kind of a person or people we are.
Ich hatte wirklich auf dieses Zitat direkt aus deinem Munde gehofft. Eigentlich bin ich mehr der Typ, der lebhaft mitdiskutiert, aber was du hier sagst, ist so tiefgründig, dass es einfach ein Vergnügen ist, dich nicht zu unterbrechen, sondern dir, in Anführungszeichen, nur zuzuhören, was du sagst und vor allem, welche Verbindung du dabei herstellst. Es wird jetzt höchste Zeit, einmal tief durchzuatmen, indem ich ein Lied von Enya spielen möchte. Danach geht es natürlich noch weiter mit ein paar zusätzlichen Fragen oder Gedanken, die ich mit dir besprechen möchte. Aber ich denke, der Titel Anything Is klingt ganz passend für das, was wir gerade über Liebe gehört haben und über die ganze Geschichte als solches, deine Motivation und warum du so in die Geschichte verliebt bist und während du diese Geschichte gerade so wundervoll mit uns teilst.
About love and about the burden of the whole story and the motivation why you are so into the story and why you're sharing this story with us and of course the book. So yeah, you like Enya?
Sure.
Okay, so I go for Anything Is. Here comes Enya.
Two.
Should we switch a little bit more to, you just told about the...
Okay, du hast gerade von der tragischen Ermordung von Romeo und den Mördern erzählt, wie sie verfolgt und schließlich auch überführt wurden. Über den Prozess und die Bestrafung. Lass mich bitte mit folgender Frage fortfahren, Nick. Warum ist es deiner Meinung nach heutzutage so schwierig, eine Verbindung mit der Natur zu spüren? Weißt du, wie viele Menschen da draußen sind, die einfach nur wie mechanisch konsumieren, dass sie quasi die Schönheit und die Bedeutung der Natur vergessen? Ich meine, wenn du sagst, dass dies die Mörder sind und sie diese Tat nur begingen, um vor allem die Gefühle anderer Menschen zu verletzen, dann ging es ihnen also nur um ihre persönliche Freude, indem sie Romeo, diesen schwarzen Wolf, töteten? Es ist für mich manchmal schwer zu glauben, wenn ich mir das so vorstelle.
Being that they live a mechanical life, you know, and not much seeing the beauty of nature and the importance of nature. I mean, you once mentioned it before, but now if you said these are the killers and they did it pure to harm people, to harm the feelings of other people, you know, to have the personal joy by killing this Romeo, this black wolf. It's for me, it's sometimes it's hard to believe, to imagine, and almost not to understand.
Oh well, you know.
Nun weißt du, für mich ist unsere Verbindung mit der natürlichen Welt und mit der Natur die wichtigste und tiefstmögliche Verbindung überhaupt. Würden wir alle diesem Verständnis folgen, dann eigentlich spielt es keine Rolle, was deine genauen Überzeugungen sind. Bleibt immer die Schöpfung, das höchste Wesen, was auch immer es war, oder die höchste Kraft, die alles erschuf, und so muss es ein Ausdruck von ihm oder von ihr sein.
This is creation then. Then the supreme being, whatever it was, or the supreme power, whatever it was, created this. And so it must be an expression of him, her, it. And I very much feel that we are in danger.
Ich habe dabei ein sehr starkes Gefühl, dass wir Gefahr laufen, diese Verbindung zu verlieren, was teils daran liegt, dass wir immer mehr urbanisiert werden, mehr und mehr uns unsere Technologie absorbiert. Versuche dich einfach noch einmal in eine Zeit zurückzuversetzen, in dem Mobiltelefone nur wenige Leute mit viel Geld hatten und es noch Statussymbole waren.
Ja.
Und jetzt hat jeder, sogar Obdachlose, eins. Und nicht nur das, sondern wir verbringen damit auch unglaublich viel Zeit, sitzen oder stehen gekrümmt, gebeugt, anstelle direkt miteinander zu kommunizieren, und haben uns so quasi selbst ein Stück entmenschlicht. Du weißt schon, unsere natürliche Verbindung zur Natur. Und so sind wir beim Henne-Ei-Problem. Aber es ist gleichsam auch die Art und Weise, wie wir auf dem Weg dorthin sind und an all die verschiedenen Visionen von der neuen Welt, ob es nun George Orwells 1984 ist, diese dystopischen Visionen, die fast alle eine vollständige Zerstörung der Natur beinhalten. Ja, du weißt schon. Und damit auch die Zerstörung von menschlichen Beziehungen und der Gesellschaft.
The new world, whether it's 1984 or, you know, the film The Blade Runner or whatever, these dystopian visions almost all involve and include a complete destruction of nature.
Yes,
you know, and with it of human relationships and society. It's like the two go hand in hand. You look at
Es ist, als würde beides Hand in Hand gehen. Man schaut sich diese Filme an, weißt du, besonders die früheren, in denen die Gesellschaft auseinandergefallen ist, in der die natürliche Welt aufgehört hat, einen Teil unseres Lebens zu bestimmen, die nur durch nacktes Überleben oder Tyrannei bestimmt werden. Weißt du, und ich bin eine Art Seele, die kämpft, wobei es ja nicht so ist, dass ich keine Freude an der Technologie habe, die ich ja auch besitze. Schaue ich mich aber hier in Alaska um und vor 40 Jahren lebten Menschen auf der anderen Seite der Welt, die hier nach Alaska kommen wollten. Und sie kamen aus Norwegen, aber auch aus Deutschland oder wo auch immer sie herkamen und wollten nach Alaska kommen, um die ursprüngliche Natur zu erleben. Und das war ja auch eines der Dinge, die mich hierher brachten. Ich war nur einige Generationen von ihnen entfernt, von den Tagen des einzigen echten Wilden Westens. Weißt du, und wenn du dir ansiehst, wohin unsere Gesellschaft mittlerweile gegangen ist, dann war es früher wie ein Western aus dem Fernsehen, ein wildes Amerika, in dem du in der Tat der Held warst. Am Ende laufen Wölfe oder Grizzlybären und zwar wirklich in einer wilden, natürlichen Welt, wie zum Beispiel im Film Jeremiah Johnson aus dem Jahre 1972 mit einer sehr romantischen, aber gleichzeitig auch sehr persönlichen und seelenvollen Erforschung der Bedeutung der Natur für unser Leben.
Running into wolves or grizzly bears, and surely was in a wild natural world. Think of Jeremiah Johnson, you know, which is from the 1970s. And a very romantic, but at the same time very personal and soulful exploration of the importance of nature in our lives. And I, you know, those kinds of statements.
Und mir fällt auf, dass diese Art von Aussagen, von künstlerischen Aussagen, ob sie nun im Film oder in der Literatur sind oder was auch immer, immer weniger zu werden scheinen. Stattdessen werden diese Superhelden immer wichtiger, oder? Du weißt schon, es muss immer wieder diesen nächsten Spider-Man-Film geben. Aber was sagt das für uns aus? Brauchen wir wirklich einen weiteren Star-Wars-Film? Um Himmels Willen, ich weiß, das klingt wie Ketzerei. Aber wie du weißt, scheint dies tatsächlich notwendig zu sein. Geschichten und Filme über die Natur, wie zum Beispiel Liam Neeson im Film The Grey unter Wölfen. Dieser Film aus dem Jahre 2012, in dem diese Typen, die im wilden Alaska abgestürzt sind, nie gejagt haben und schließlich von Wölfen getötet werden, mit seinem eher antiquierten, kriegerischen Blick auf etwas, das eigentlich eine spirituelle Verbindung hat.
Liam Neeson in The Grey, you know that film, where these guys crash in wild Alaska and then they're hunted down and killed by these wolves. Came out about, I don't know, a dozen years ago. You know, it's more of this old-fashioned adversarial thing rather than something that is a spiritual connection.
In diesem Sinne spiegelt unsere Gesellschaft wieder, wer wir sind. Und während ich jetzt gerade mit dir rede, schaue ich aus dem Fenster und kann mir etwas, aber zu wenig die schneebedeckten Berge sehen. Und es gibt Kolibris, die mehr als 4000 Meilen aus Mexiko und Costa Rica gezogen sind. Ihre Nachkommen in meinem Garten zu haben, sie streiten und kämpfen, sie kommen und gehen. Immer wenn ich aufstehe, schaue ich aus dem Fenster, ob beispielsweise ein Bär durch meinen Garten läuft. Ich nehme allerdings nichts als selbstverständlich hin. Ich kam nach Alaska, weil ich vor 40 Jahren in einer großen wilden Umgebung sein wollte. Ich wollte nicht in Washington D.C. leben. Ich wollte nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten, der ein so guter Mann war, um dann aber so wie er zu leben. Ein Beamter der Regierung der USA, um meine Zeit im Büro zu verbringen und mit Menschen zu sprechen. Ich wollte mit meinem Kanu einen Fluss hinunterpaddeln und fühlen, wie der Fluss mich trägt. In der Landschaft nach Bären, Elchen oder Singvögeln oder was auch immer Ausschau halten. Weißt du, die Natur ist ja immer bei uns. In unserem Garten gibt es einen Vogel, der durch unsere Gärten geht. Es gibt dort Insekten, es gibt ein Eichhörnchen, ein kleines Kaninchen. Das ist die natürliche Welt, aber ich befürchte, dass die natürliche Welt, weil sie uns egal ist und wir deshalb nicht auf sie achten, einfach geschwächt und zerstört wird.
Or maybe just a songbird, it doesn't matter. You know, it's all, you know, and nature is with us always. You know, in our gardens, there's a bird that goes through our garden. There's an insect. There's a squirrel. There's a hare, a little rabbit. You know, that's the natural world. But what I fear is that the natural world, because we don't care and we're not paying attention to it, will just be diminished and become, you know, our idea of a wild animal will be a little bunny rabbit.
But what would you aber was würdest du beispielsweise Menschen mit zwei kleinen Kindern, die in der Bronx, New York oder in Compton, Los Angeles oder wo auch immer leben, raten, die bereits vollkommen urbanisiert sind, die, wenn sie in den Himmel schauen, durch die enorme Lichtverschmutzung in den Städten nie wirklich Sterne mehr sehen? Natürlich, ein 65 Zoll Flachbildfernseher zu Hause kann vielleicht eine Vorstellung vermitteln, was Sterne sind, aber ich fürchte, es fehlt ihnen die natürliche Erfahrung inmitten von Wolkenkratzern aus Stahl und Beton, von denen sie umgeben sind. Wie also vermitteln wir ihnen Natur? Was wäre eine mögliche Lösung für dieses Problem, wenn der moderne Stadtmensch nicht mehr mit der Natur verbunden ist?
What would be the solution to this problem of urbanization, to kids who are not connected to nature anymore?
Well, you're talking about Compton.
Nun, du hast über Compton, Los Angeles oder der Bronx, New York gesprochen, und ich denke, du sprichst über Leute, die eher verarmt sind in Amerika und besonders in Amerika dieser Tage, aber auch auf der ganzen Welt. Armut war schon immer ein Problem. Dabei ist Armut nicht mehr nur eine reine Frage des Geldes, als vielmehr auch eines gewissen geistigen Zustandes. Nehme zum Beispiel einen einfachen Hirten in Afrika, der sehr wenig Besitztümer hat, aber dafür ein tiefes Gefühl des Glücks. Und ich denke, einiges davon hat damit zu tun, dass er über etwas tief mit der Natur verbunden ist. Aber keiner von uns kann mit der Natur in Verbindung gebracht werden, wenn wir ums Überleben kämpfen. Und das ist und war schon immer das Problem.
Connected somewhat with the natural world. However, none of us can be connected with nature if we're in too much want, if we're struggling to survive.
Yeah. Yeah.
And you know, that's a problem, and that always has been. Some of the countries.
Einige der Länder, wo die Erhaltung der Natur am wichtigsten wäre, haben im Gegensatz dazu nur die geringste Hoffnung aufgrund ihrer Armut. Und die Menschen sind so arm und kämpfen eben ums Überleben. Dann ist es dir egal, ob es um die letzten Elefanten geht. Du kümmerst dich nur noch darum, dass die Elefanten dir deine Nahrung streitig machen. Deine wenigen Ernten, von denen deine Familie abhängt. Ja, so ist es, und die Dinge lassen sich leider nicht romantisieren. Ich meine, um fair zu sein, ich war nie in der Lage. Ich hatte viele, viele Möglichkeiten, und ich lebte ein gesegnetes und glückliches Leben, wurde nicht in der Wildnis erzogen. Ich lebte in Bangkok, Washington D.C., in Palermo, auf Sizilien und in Wien. Also nicht gerade von viel ursprünglicher Natur umgeben. Aber dennoch durfte meine Liebe zur Natur gedeihen. Aber das liegt zum einen Teil daran, dass ich mir auch keine Sorgen um das Überleben machen musste. Und so sind es schließlich zwei verschiedene Fragen. Die Frage ist, dass ein reiches Land wie die USA diesen Reichtum nicht besser verteilt. Es ist reine Geschichte, dass wir alle glaubten, wir hätten genug Reichtum für alle und blieben deshalb hier. Mit riesigen Grundstücken, um ursprünglicher oder wenigstens etwas ursprünglicher leben zu können, weil wir es uns leisten konnten. Siehst du, und das ist wichtig, auch ein wohlhabendes Land wie Deutschland, mit einer begrenzten Menge an Raum im Verhältnis zu Alaska. Ja, aber dennoch ist es wichtig, diese natürlichen Gebiete zu besitzen und zu bewahren, sie gerade auch für unsere Kinder zu schützen, mit als das wichtigste Ziel. Gerade auch für die Kinder, die in Hochhaussiedlungen leben müssen, deren Eltern arbeitslos sind und für die das normale Leben oft ein Kampf ist. Weißt du, eine der größten Hoffnungen für mich ist, dass wir nicht nur uns selbst, aber auch sie retten müssen. Für sie müssen wir irgendwie einen Weg finden, die Natur zugänglich zu machen, wenn auch nur in kleinen Mengen. Und das sollte in den Schulen beginnen. Es beginnt aber auch mit den Werten, die Eltern vermitteln.
But ourselves through them is to somehow find a way to make nature accessible to them, even if it's in small ways. And this starts in schools, it starts in values that parents teach.
Und man muss sich daran erinnern, dass diese Werte schon immer fließend waren. Wir waren oft aus Zerstörung aus. Es gibt dabei immer eine Minderheit von Menschen, die für die Erhaltung sind und diese intensive Verbindung zur Natur spüren. Das liegt zumindest zum Teil an ihrer Erziehung, denn wie könntest du die Natur nicht lieben? Wie Blättern im morgendlichen Sonnenspiel, wenn der Wind sanft durch das Blätterwerk weht und Vogelschar um den Baum tanzt.
The way the light looks on leaves, you know, when the wind blows.
Oh, yes.
How could you not love?
Es gibt doch nichts Schöneres. Wie kannst du das nicht lieben? Ein Schwarm Lachse, ein Wasserfall hinaufspringt, die Bären, die sich von den Lachsen ernähren, zu beobachten. Diese Welt, die wir haben, die uns gegeben wurde, und es ist unsere Aufgabe, uns um sie zu kümmern und sie nicht etwa zu zerstören.
This world that we have, that has been given to us, and it's our job to take care of it or to not take care of it. And it's ours to do what we choose, and we are in a very.
Leider sind wir zurzeit in einer sehr schlechten Situation. Die nächsten 50 Jahre werden entscheidend sein. Es werden Herausforderungen kommen, die einige der derzeitigen Kriege klein werden aussehen lassen.
And there are going to be some challenges that are going to make some of the wars we faced look small.
Sometimes I'm afraid.
Manchmal bin ich abhängig von der Stimmung. Dann bin ich pessimistischer oder optimistischer oder manchmal mehr ein Realist, wenn ich die Macht der Wirtschaft und die Macht des modernen Marketings betrachte. Wenn ich junge Leute, die immer mehr ihr Smartphone betrachten, dieses heutzutage wichtiger ist, als zu schauen, wie das Licht durch die Blätter eines Baumes fällt oder gar wie die Sterne funkeln. Alles ist so organisiert, so strukturiert, so sicher in den USA, aber auch in allen anderen kapitalistischen Volkswirtschaften, wie bei euch in Deutschland und in Europa, vom Konsum des nächsten coolen Gadgets um die Ecke. Und diese Anziehung bezogen auf Produktion von Sachen, unter menschenunwürdigen Umständen irgendwo in Malaysia hergestellt, all diese Bilder.
Everything is so unsure in the US, but also in all capitalized economies like here in Germany or in Europe too, is dependent on consumption of the next cool thing around the corner. And those gravitation for these kinds of manufactured under ridiculous circumstances somewhere in Malaysia, which I know all those pictures, and really I sometimes it's frustration.
You know? Of course, and meanwhile.
Und ja, manches Mal ist es wirklich frustrierend. Aber trotzdem gibt es eine Möglichkeit. Ich habe ein mit Benzin betriebenes Allradfahrzeug auf dem Hof stehen. Ich habe Strom, der im Moment durch saubere Wasserkraft eines Wasserfalls vom Berg erzeugt wird. Aber im Winter, wenn das Wasser nicht mehr fließt, wird mein Strom auch durch Dieselgeneratoren erzeugt. Auch ich bin dabei von Dingen umgeben, die aus der ganzen Welt kommen. Aus China oder aus Thailand oder hier oder von dort. Ich esse frische Karotten, die aus Kalifornien stammen, und alles kostet Geld und Ressourcen. Um hierher zu kommen, und ich bin Teil des Problems, weißt du, kaufe ich Dinge, die in Plastik verpackt sind.
Thailand, from here, from there, or maybe from New York. I'm eating fresh carrots that came from California, and they all cost money, and they cost resources.
Yeah.
To get here, and I'm part of the problem of I buy things that are wrapped in plastic, and where does my plastic go? The same place that everyone else's plastic
Very
goes.
Very much so, yes.
So I do feel that, and I don't know. What
ja, weißt du, so fühle ich, und ich weiß nicht immer, was ich konkret tun kann, außer zu versuchen, bewusster zu leben, soweit ich kann. Aber hier an einem abgelegenen Ort zu leben, ist die Ironie. Abgesehen von der Tatsache, dass ich Karibu und Elch essen kann und dass ich zum Abendessen Lachs gegessen habe, den ich gestern selber gefangen habe. Für mich ist es so verbrauchsintensiver und weniger effizient, hier zu leben, denn für jemanden, der in Los Angeles lebt.
Sure. Nick,
leider müssen wir langsam aber einen Blick auf die Uhr werfen, denn die Zeit tickt ja und wir müssen unser kleines Gespräch irgendwann leider beenden. Oder obwohl eher unser ausgedehntes Gespräch, das wir abschließen müssen. Gestatte mir bitte noch eine andere, wohl letzte wichtige Frage, die ich mit einem Musikstück der Gruppe Los Lobos einleiten möchte, den du dir gewünscht hast, Nick. Nämlich der Frage, ob der Wolf überleben wird.
I want to introduce by playing another track. Which was suggested by you, and I know this music group also. It's a music group Los Lobos, with a ninth question, and I think this should be one of our final questions after we return listening to this track. Will the wolf survive? So if you agree, Nick, I play this track right now and then let's wrap it up for the show.
Sure.
Great.
in a land where he once stood with pride. But he'll find his way by the morning light.
Okay, also, hier sind wir wieder zurück mit Nick Jens, dem Autor des Buches A Wolf Called Romeo, ein Wolf namens Romeo. Wir haben ja bereits über viele interessante Themen auch außerhalb der direkten Geschichte über Romeo gesprochen. Ich muss dir, Nick, nach der Musik allerdings die Frage stellen, wird der Wolf überleben?
Will the wolf survive? Is it a question? Is it a serious question? Will... What do you think is the destiny of wolves? Will the wolf survive, actually?
Well, I think there will always
Nun, ich denke, es wird immer welche geben, ja. Vielmehr ist die Frage doch die, wie viele und vor allem wo, ob nur noch in sehr kleinen Rudeln oder auch nicht. Meiner Meinung nach wird es sie immer geben. Aber auch das kann sich natürlich jederzeit ändern. Nichts, was wir haben, sollten wir grundsätzlich als selbstverständlich ansehen. Wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann diese Erkenntnis. Alles verändert sich und manchmal ändert es sich schneller, als wir glauben. Und wir haben wirklich nicht die Kontrolle über viele Teile unseres Schicksals. Wir sollten uns immer wieder zu erinnern versuchen, wer unser bestes Selbst ist.
Sometimes it changes blindingly fast and we really are not in control of many parts of our fate. But at the same time, collectively, we have to try to impose that will and to remember who our best selves are. Because otherwise, you know, I try to imagine a world without wolves.
Wenn ich mir eine Welt ohne den Wolf vorzustellen versuche, das wäre eine Welt, in der wir auf vieles andere verzichten müssten. Denn das nächste folgt ja aus dem vorhergehenden. Ja, es gibt keine wilden Räume, in denen Wölfe waren. Und offen gesagt, das ist eine Welt, in die ich mich gedanklich hin und wieder bewegen muss. Es ist eine leider mögliche Zukunft, wobei wir natürlich eine Reihe von möglichen Zukunftsperspektiven haben. Wir sind eine belastbare, unglaublich erfinderische Spezies. Und wir haben die Macht zum Guten wie auch zum Zerstörerischen. Wie wir uns in dieser Zeit entscheiden, wird mehr als interessant sein, obwohl ich fühle mich ziemlich pessimistisch.
What we do is going to be interesting, and I say interesting. I feel quite pessimistic. You know, to put it in, I'm a student of military history.
Aus der Militärgeschichte habe ich erfahren können, welche Kräfte die Truppen in der Schlacht um Stalingrad gefühlt haben müssen, dass es nicht gut für sie enden wird, sie aber entschlossen waren, um nicht aufzugeben, zu kämpfen. Und es gibt viele Beispiele in unserer Gesellschaft, die sich Kraft unseres Willens und Mut zum Durchhalten zum Besseren änderten. Und ich wollte keine Kinder. Ich hatte diese Entscheidung bereits vor langer Zeit getroffen, weil ich nicht wirklich Teil des Problems der Überbevölkerung sein wollte.
Where things seemed impossible and yet they miraculously almost, but through the power of human will, we were able to persevere.
for the better. And we also have gone the other way. And I didn't want children. I made that decision a long time ago because I didn't really want to be part of this problem, which finally, and we've stopped talking about it.
Lass uns dieses Thema bitte und schließlich aber dann doch beenden. Wir sprachen dann über andere Themen, aber nicht mehr über die Überbevölkerungsproblematik, was ich als das eigentliche Problem betrachte. Egal was wir tun, du kannst nur physisch eine begrenzte Menge Fische in eine Schüssel geben, egal wie viel Nahrung und wie viel Sauerstoff du dort hinzugibst. Und wir müssen schließlich diese Entscheidungen treffen. Und es ist eine gemeinsame Entscheidung. Das scheint sehr beängstigend und ich weiß nicht, ob wir den kollektiven Willen und den Sinn für die richtige Richtung haben. Aber wir werden es bald herausfinden müssen, denn wenn wir nichts unternehmen, uns in eine andere Richtung bewegen, ich meine innerhalb der nächsten Jahre meines Lebens, wird es zu spät sein. Vielleicht sogar schon früher.
Nothing can possibly survive. And we have to make that choice. And it's a collective choice that seems very daunting. And I don't know that we have the collective will and sense of direction to do that. But we will find out shortly, because if we have not started moving in that direction soon, and by soon I mean within the next, say, within my lifetime, at the very least, it will be too late. And I think sooner than that.
Nick, I totally agree that
ich stimme dir vollkommen zu, dass diese Zeit definitiv abläuft und ich dir noch einem anderen Punkt sehr zustimmen möchte, weil meine Frau und ich, wie du und Sherry, uns auch entschieden haben, keine Kinder haben zu wollen. Lieber Nick, langsam aber sicher warten unsere beiden Hunde auf ihre Spätrunde mit mir. Deshalb eine allerletzte Frage an dich, Nick. Wenn es neben Romeo plötzlich sogar eine Julia geben würde, glaubst du dann, dass die Menschen, die Gesellschaft sich anders verhalten würde, im Sinne von Lektion gelernt?
Maybe final question to you, Nick. If suddenly there will not a Romeo but a Juliet showing up in Juno or the place where you're around, do you think that the community, the people, somehow would encounter a new Romeo or a Juliet with another kind of behavior? I mean, lessons learned?
Ich weiß es nicht. Ich denke, dass die meisten von uns Romeo kannten und sich um ihn kümmerten. Es war nicht so, als gäbe es etwas, das wir hätten anders machen können. Und noch einmal, ich sage, dass es auch immer böse Dinge auf dieser Welt geben wird. Und wir haben keine Kontrolle über diese Dinge. Und es ist ja auch nicht so, dass wir die Zeit zurückdrehen können, um es dann besser zu machen.
Evil things in this world, and that includes people. And we don't have any control over those things. And so it's not like we could do it again somehow and make it turn out better. I don't see how it could have turned out better or any different, really. And the fact, you have to remember, if there's any optimism to be taken away from this, good studies have shown, scientific studies have shown that...
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass wilde Wölfe, die nicht auf Menschen treffen, eine durchschnittliche Lebenserwartung von in der Regel gerade mal 3 bis 4 Jahren haben. Es ist nicht, weil sie nicht älter werden könnten. Es liegt daran, dass das Leben eines Top-Predators sehr riskant ist, da es ja viele Arten von Gefahren für sie gibt. Ein Drittel aller Wölfe würden in einigen Populationen verhungern. Ein anderes Drittel stirbt daran, dass sie von anderen Wölfen benachbarter Rudel getötet werden, indem sie ständig über ihre Territorien streiten. Oder sie werden von Elchen getötet. Sie leben also ein sehr riskantes Leben. Romeo war damals ein junger Wolf, vielleicht 2 oder 3 Jahre, als er auftauchte und weitere 6 Jahre lebte. Man könnte also sagen, dass er locker die doppelte oder sogar dreifache Lebensdauer eines durchschnittlich wild lebenden Wolfes erreichte.
Perhaps his third year when he showed up, and they lived 6 years, so he, you could say that he lived double or even triple the life span of an average wild wolf.
Das war also eigentlich ein sehr erfolgreiches Experiment, wenn ich es so nennen darf. Seine Lebenserwartung wurde also deutlich erhöht, was ja sehr klug von ihm war. Ich denke, er wusste irgendwie, dass er sich geschützt fühlen konnte, wenn er in unserer direkten Nähe war, dass er mit wenig Mühe Essbares finden konnte, ohne auf riskante Jagdausflüge gehen zu müssen, wo viele andere Wölfe ums Leben kamen. Er war ein Spezialist für Kleinwild. Er aß Biber, er aß Lachs, Stachelschweine, wohl sehr vorsichtig, viele Kaninchen, wie uns die Untersuchungen seiner Lösung gezeigt haben. Er lernte von uns und wir lernten von ihm und er war im hohen Maße ein richtiger Modellwolf, dieses Urbild eines Wolfes, der sich damals an unseren Feuerplätzen niederlegte und den Menschen veränderte.
He ate small things, lots of hares, lots of rabbits. And I took apart his scats, his droppings, many times over the years to find out what he'd been eating, and that's what I found. So anyway, it was a two-way street. He learned from us, and we learned from him, and he was, to a great extent, a model of that wolf, that archetypal wolf who came to lie down by our fire and changed man's worst fear into man's best friend.
Lovely, lovely.
Wunderbar, Nick. Die perfekten Worte, um diese Episode ausklingen zu lassen. Und Nick, ich glaube wirklich, dass es jetzt viele Leute unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gibt, die jetzt gerne mehr über die ganze Geschichte erfahren würden. Vielleicht auch über dich, Nick Jans, denn es ist kein Geheimnis, dass es noch viel mehr von dir gibt. Außer als Autor des Buches über Romeo bist du ja auch ein Naturfotograf und hast viele Artikel geschrieben. Es gibt wirklich unglaublich schöne Bilder von Romeo. Wo also können die Leute, die an dieser Geschichte und deiner Person weiter interessiert sind, sich informieren?
There are many, many really, really incredible pictures of Romeo. Where can the people, if they're interested in this story, where should they begin to search for when they start up their internet and look in their browsers?
Well, for one thing, just
ja, natürlich online im Internet. Einfach noch Romeo und Wolf suchen. Es gibt ferner eine Reihe von Videos auf YouTube, auf die hier in der Episodenbeschreibung auch verwiesen wird. Und wie immer im Internet gibt es natürlich auch Informationen sehr zweifelhafter Qualität, in dem einiges davon arg verzerrt dargestellt wird. Leider ist mein Buch noch nicht in einer deutschen Übersetzung erschienen, dafür aber auf Italienisch, Portugiesisch und Spanisch, Englisch, das sich deutlich vom amerikanischen Englisch unterscheidet, Japanisch, Russisch und auch auf Chinesisch. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Übersetzung ausgelassen. Ich glaube, das war Polnisch. Eigentlich ist es mir dabei egal, ob jemand mein Buch kauft. Hauptsache, dass es gelesen wird. Weißt du, das ist es, was mir am wichtigsten ist.
Polish. Polish. Oh. So, if anybody reads any of those, I don't care really, finally, whether someone buys my book. I want them to read it. That's what matters most to me.
Meine eigene Webseite, ja, die lautet mein Vorname und mein Nachname zusammengeschrieben.com. Also www.nickjans.com. Die Dinge, die ich über meine Webseite verkaufe, sind dabei nur ein kleiner Teil, denn ich gebe häufig Bücher an Menschen einfach so weiter. Ich weiß, wer meiner Meinung nach ein Exemplar haben sollte und wer es nicht kaufen würde. Aber es gibt dort noch andere Geschichten, die du lesen kannst. Es gibt auch ein paar lange YouTube-Videos von Präsentationen, die ich in Alaska über Romeo gehalten habe. Und dann eine Reihe von Zeitschriftenartikeln, die ich schrieb, zum Beispiel für das Alaska Magazine. Und es gibt natürlich jede Menge Fotos.
And so on. A number of magazine articles that I've written for Alaska Magazine that are not about Romeo, and a couple that are. And there's photography, of course.
Absolutely. And
ich empfehle das Material wirklich sehr. Ich meine, wenn die Leute da draußen wirklich ein Gefühl für die ganze Geschichte bekommen wollen, worüber wir gerade so alles geredet haben, und in dem Buch geht es nicht immer nur um Romeo, sondern auch um unsere Gesellschaft als solches, was ja ein Symbol für Romeo oder auch für uns darstellt. Ich als großer Bewunderer der japanischen Mythologie, was natürlich ein anderes Thema ist, aber diesen Einklang mit der Natur beschreibt. Und ja, das Buch lässt sich wirklich gut auf Englisch lesen und es gibt es natürlich auch als E-Book. Es ist also nur ein Klick entfernt, um mehr über die Geschichte zu erfahren, die wir gerade gehört haben und Nick Jones uns so wundervoll erzählt hat. Was kann ich noch sagen, als dass es wirklich ein reines Vergnügen war, mit dir gesprochen zu haben? Du bist wirklich einer unserer handverlesenen Gäste und Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt produzieren. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, mit dir zu reden und hoffe wirklich, dass dieses nicht das letzte Mal gewesen ist. Sollte es beispielsweise Neuigkeiten bezüglich der deutschen Buchveröffentlichung geben. Der deutsche Titel dürfte sich natürlich auch auf den Namen Romeo beziehen. Wenn es denn hierzulande veröffentlicht wird, dann würde ich gerne wieder mit dir sprechen.
Nick Jans just told us all. Nick! What more can we say? What more can I say? Then it was really a pure pleasure and talking to you and really I really do handpick guests for this show once in a while, and you are one of those guests I really was so much looking forward talking to. And I really, really hope that there will come a time we can talk again, that there are maybe some news regarding the German book release of Romeo, A Wolf Called Romeo. The German title, of course, would be Ein Wolf Namens Romeo, if it's ever published. And if there is some new development in publishing, releasing your book here in Germany, I would love to talk to you again.
Sicher. Nun, lass uns jetzt hoffen, dass das bald der Fall sein wird. Es ist aber leider nicht so, als wäre es bereits eine beschlossene Sache. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist auf jeden Fall noch Bewegung in dieser Sache.
As I found in this business, when all is said and done, more is said than done.
Unfortunately.
Ja, es ist eine ziemlich steile Lernkurve, ein Buch zu veröffentlichen.
Other than out in the wilderness, photographing some nice wildlife, I guess that's a different kind of story.
Yes.
Nick, thank you so much.
Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir und deiner Frau Sherry alles Gute. Und ich hoffe, dass es noch viele weitere interessante Geschichten, schöne Fotos und vieles mehr von dir geben wird. Und natürlich bleiben wir gerne weiter in Kontakt. Ich hoffe, euch da draußen vor den Audiogeräten hat diese erstaunliche Geschichte und das Gespräch mit Nick Jans ebenfalls gefallen. Und ich hoffe, ich habe euch allen eine gute Motivation gegeben, tiefer in die Geschichte einzutauchen, um mehr Hintergründe zu erfahren und endlich dieses Buch zu lesen. Ups, Nick, und du kannst unsere Hunde jetzt bellen hören. Also, ich werde jetzt auf Deutsch wechseln, um uns von unserem Publikum zu verabschieden.
Ich jetzt auch auf Deutsch nochmal ganz kurz nachholen, damit sozusagen die Übersetzung an der Stelle auch wirklich rund ist und abgeschlossen werden kann. Nochmal einen ganz herzlichen Dank, dass sich Nick Jans so viel Zeit genommen hat, um wirklich seine Sicht der Dinge nicht nur über Romeo, aber auch sozusagen was außerhalb von Romeo, was diese Begegnung letztendlich impliziert hat, was das alles bedeutet. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Eindruck darüber bekommen und es hat mir riesig Spaß gemacht, mit Nick Jans letztendlich zu sprechen. Once again, Nick Jans, thank you so much for being guest on our show, on my show today.
Thank you, Thomas. Thanks for having me.
Okay, say bye-bye see you next time. Bye-bye.